Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Vor 11 Jahren habe ich einen Tätowierer überredet, seine Initialen in einen Anker rein zu tätowieren, obwohl er es nicht wollte. Deswegen habe ich auf meinem Bein einen Anker mit einem Herz, mit einem C.K. Und vor mir sitzt Christoph Aribert Kremling, der das damals gemacht hat. Hallo.
Hi.
Erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich daran, ja. Ich erinnere mich auch, wie ich das dir erstmal versucht habe auszureden und als du dann nochmal damit ankamst, zu sagen, okay.
Eigentlich wirst du aber Christoph Aribert genannt. Und warum wird der Nachname nie mitgenannt?
Also ich habe mir das einfach so angewöhnt. Also ich glaube, das Wichtigste war für mich zweierlei. Einmal, dass der zweite Vorname so selten ist, dass ich wusste einfach, okay, das ist ein Wiedererkennungswert. Und das mit dem Nachnamen kommt noch aus einer Zeit, wo es noch sehr viel Hells Angels, Schutzgelderpressung und sonstige Sachen gab. Und ich zu Hause tätowiert habe und mir einfach wichtig war, dass nicht irgendwann Leute bei mir vor der Tür stehen. Und dann habe ich in der Zeit einfach den Nachnamen weggelassen.
Redest du von Berliner Zeiten oder Frankfurter Zeiten?
Berliner Zeiten.
Ja. Gab's das, war das wirklich so?
Es waren...
Oder ist das euer Urban Myth, was ihr alle aufrechterhalten wollt?
Ich hab's in Frankfurt noch mitgekriegt. Also bei Bekannten. Und hier war das dann einfach so ein Randtasten, weil ich ja nicht genau wusste, wie es hier läuft. Das erstmal vor sich selber so beizubehalten. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, auch die Zeiten waren hier auch vorbei. Also das war dann 99. Mhm. 99, 2000. Und durch den Kontakt mit anderen Tätowierern habe ich dann sehr schnell gemerkt, okay, also das ist anscheinend vorbei. Und spätestens, als ich meinen Laden in Kreuzberg aufgemacht habe, wo alle gesagt haben, das geht nicht. Fantasy-Tattoo von Frank Weber ist dort.
Okay.
Und Sim und ich haben gesagt, okay, wir wollen aber hier, also wir haben den Laden hier gefunden und wir machen das. Und da haben wirklich noch einige so uns das versucht auszureden. Und der war aber so ein bisschen manchmal gesagt so, hey, bring it on, mir ist alles egal, ich lasse mir nichts vorschreiben. Und ich so, okay, du bist 10 Jahre älter, 10 Jahre länger am Tätowieren, probieren wir es mal aus. Und dann kam auch wirklich Frank Weber.
Ach krass.
Und ich dachte dann so, scheiße. Und der war aber dann nur so, der wollte sich das angucken. Und hat dann gemeint, naja, hier mit eurem Kunstscheiß, ihr seid keine Konkurrenz, macht mal.
Echt?
Ja, dann so.
Und das war die Freigabe.
Das war sozusagen die Freigabe, ja. Also der hat das irgendwie dann toleriert oder akzeptiert dann.
Also erster Laden war in Kreuzberg.
Genau.
In welchem Jahr?
Ich glaube, das war wirklich 2001, 2002. Nee, danach kam erstmal ein bisschen on the road sein. Mhm. Dann zu meiner Freundin nach München ziehen, wieder dort in der Wohnung tätowieren. Und dann, als ich nach Berlin zurückgekommen bin, 2006 kam Blut und Eisen. Ja.
Mhm. Eigener Laden in Berlin, bei uns, ihr seid 2004 Lowbrow Tattoo mit Paula aufgemacht und da war genau dasselbe Thema immer noch. Wie ist es hier? Keinen kannst du fragen. Ja. Und wir haben uns auch entschieden, sicherheitshalber Hinterhof. Na, das war schon erstmal das Bedürfnis, abgeschieden zu tätowieren, also jetzt nicht Walk-in zu haben, aber dieses Thema war grundsätzlich auch immer da. Was ist, wenn jemand kommt? Wie können wir das umgehen? Da gibt's jetzt nicht nur Hells Angels, die da klopfen könnten, sondern.
Genau.
Und das war 2004 auch noch ein Thema, kann ich mir vorstellen, wie es zu deiner Zeit dann war. Da war es ja noch ein bisschen heißer. Und tatsächlich habe ich auch mal den Satz von Frank Weber gehört, dass es ab irgendeinem Datum zu aufwendig war, das alles zu erpressen. Und da war für mich auch so final dieses. Okay, alles klar. Gut, das mal zu hören.
Ja.
Aber es war wirklich nicht so ein Cowboy- und Indianerspiel, sondern schon ernsthaft, okay, wir müssen überlegen, den Laden aufzumachen. Was machen wir, wenn die den uns einschmeißen? Wie gehen wir mit Drohungen um? Das sind im Business-Konzept ernsthafte Sachen gewesen und nicht irgendwelche lustigen Geschichten.
Mhm. Und es war auch wirklich, dass ich von guten Freunden, also zum Beispiel mein Lehrer, der mir das Tätowieren beigebracht hat, hatte 2 Molotow-Cocktails in seinem Laden. Also nee, einen Molotow-Cocktail im Laden, dann hat er den Laden renoviert und sich eine ziemlich stabile Jalousie angebracht und dann halt noch einen Einbruch.
Ach krass.
Und halt auch mit Drohungen halt und mit Anrufen so, du wirst sterben, wenn du nicht aufgibst. So.
Ja.
Und zum Beispiel Blut und Eisen, weiß ich, die hatten ja 95 in der alten Schönhauser angefangen und die hatten das auch. Also Morddrohung und halt aber auch, dass Leute in den Laden kamen, irgendwelche Typen, wir müssen reden. Und die waren aber auch so, die so, ich kenne die, was.
Und guck dir jetzt die alte Schönhauser an.
Ja, ja, und damals war ja so, was wollt ihr in der abgerocktesten Straße Mitte?
Ja, voll.
Von Mitte. Und dann später war so, hey, wieso habt ihr es eigentlich geschafft in die teuerste Straße von Mitte?
Klar, genau. Ja. Wann ist der zugemacht worden?
Die sind umgezogen nach mir. Also, warte mal, ich habe im Oktober 2012 meinen Laden offiziell im Januar 2013.
Mhm.
Und die haben, glaube ich, ein oder zwei Jahre später in der Stargarder Straße dann den neuen Laden gemacht.
Also wenn ich 2010 bei dir war, warst du gerade mal 4 Jahre dort gewesen bei Blut und Eisen.
Genau.
Okay. Weißt du, was du mir tätowiert hast?
Naja, so? Also ich hatte wirklich jetzt als erstes nicht an die Initialien gedacht.
Okay.
Also an den Anker weiß ich, den Frauenkopf mit den Flügeln weiß ich. Und dann wird es aber auch schon dünn.
Ja, das ist nämlich, ich habe das nämlich in der zweiten Folge erzählt, glaube ich, mich zu erinnern, dass du, dass ich im Nachhinein, vor allem wenn man sich jetzt die Sachen anguckt, die du machst, jetzt im Nachhinein ist es mir fast unangenehm, dass ich damals mit diesen Schleifen kam. Das war das Erste.
Ach, stimmt.
Und du hast super viel Energie auch darauf verwendet, an dem Tag, die so perfekt zu positionieren. Ich stand gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Treppe, bis die richtig saßen. Und das finde ich im Nachhinein so witzig, dass es diese Oldschool-Schleifen oder Newschool-Schleifen
war. Stimmt, das war das Erste.
In Pink Türkis. Ja, das war das Erste.
Aber ich habe ja damals auch wirklich so, ich habe ja komplett Walk-ins da auch gemacht und halt große Tätowierungen. Und für mich war das so 50-50.
Mhm.
Also das, einerseits Stammkunden, andererseits wirklich so, ja, das war sein.
Girlies.
War das profan für dich? Also diese Schleifen, ist das eine Überwindung gewesen? Okay, nee, scheiße. Oder ist es einfach eine Tätowierung? Oder?
Nee, eine Überwindung gar nicht. Aber es war jetzt auch nicht so, nicht eine spannende Tätowierung, aber trotzdem war es total, ich sag mal so, alles damals, was linienbasiert und mit klaren Flächen war, habe ich gerne tätowiert. Und das ist eigentlich auch heute noch so. Also eigentlich ist es so, ich habe es zwar jetzt schon ewig nicht gemacht, aber wenn jetzt jemand sagen würde, hast du Zeit für ein chinesisches Zeichen, würde ich das tätowieren.
Ja?
Voll. Weil für mich so, ich habe damit keine Ego-Probleme mehr, weil ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass mich das irgendwie degradiert oder sonst was. Also mir ist vor allem wichtig, dass meine Woche nicht löchrig ist.
Mhm.
Und jetzt kann ich es zum Glück fast immer füllen mit Sachen, die mir Spaß machen und die wirklich meine Designs sind. Aber ich würde viel lieber das machen, als zu sagen, ich tätowiere nur 2-3 Tage die Woche.
Ah, okay. Also der Idealismus erschlägt das nicht.
Also, nee, das war aber mal so. Aber das war wirklich, ich habe es für mich entlarvt als ein Ego-Problem. Ich hab früher, als ich angefangen habe, große Tätowierungen zu machen und dann jemand danach gefragt hat, mir so gedacht, hey, du siehst wohl nicht, was du für einen großartigen Künstler vor dir hast, mein Freund. Aber das war ja, sag ich mal, wirklich mein Problem, dass das alle sehen mussten. Jetzt denke ich mir so, ey, manche wissen es, was ich mache und fragen danach. Viele sowieso, seit der Laden auch versteckter ist, landen sowieso nur Leute da, die mich suchen. Aber ab und zu landet mal auch jemand da, der da einfach reinstolpert. Und wenn das dann passt oder ich übermorgen eine Absage habe, dann tätowiere ich die Leute.
Wie ist das Verhältnis jetzt von diesen schwarzen Arbeiten zu, sag ich mal, farbigen oder traditional Arbeiten?
Also das Verhältnis ist so, wirklich so, ich würde mal sagen, 97% zu 3%.
Ja.
Also ich habe vor kurzem gerade mal wieder auf einer älteren Kundin von mir, also wirklich ein Schädel mit bunten Flammen gemacht. Also wirklich so ein Schwarz-Grau-Schädel. Und es hat mir mega Spaß gemacht. Und ich habe auch noch eine Kundin, die hat einen Bodysuit mit japanischen Sachen. Ich hatte mich ja wirklich 10 Jahre, hatte ich ziemlich viel japanische Sachen gemacht. Und auch immer größer. Und plötzlich war es dann so, als zwei Bodysuits fertig waren und noch ein paar Arme, dass ich keine neuen Termine mehr dafür bekommen habe. Und ich so wirklich gemerkt habe.
Also gar keine Anfragen mehr.
Nein, dass das in Berlin irgendwie für die Leute das Thema zu der Zeit vorbei war.
Mhm.
Und davor war es für mich 10-12 Jahre lang so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich da? Und ich war aber halt auch von den westlichen Traditional, was ich ja auch viel gemacht hatte, das habe ich zu viel gemacht. Dann war ich so eine kurze Phase, wo ich so dachte, ey, was mache ich? Und dann kam mir das so, dass ich habe mal Holzschnitter gemacht und niemand wollte die aber tätowiert haben. Sondern es war so, ah cool, aber nee, ist ja keine Tätowierung.
Und dann also echte Holzschnitte gemacht und gedruckt und die wollte aber keiner tätowiert haben.
Nee, die waren auch nicht fürs Tätowieren, aber, aber die hingen an meinem Arbeitsplatz dann, weil ich mal gucken wollte, ob Leute das vielleicht wollen. Aber auch so, was weiß ich, 2007.
Ja, das wollte ich gerade fragen, wann war das so? 2007? Kann ich mir vorstellen, dass es jetzt noch nicht gerade
frequent ist. Nee, und es war wirklich dann so, dass die Leute so, ah nee, und so schwarz und nur so flächig, nee. Und ja, und dann war halt irgendwann, dass ich mir gedacht, eigentlich hatte ich darauf doch Bock. Jetzt ist die Zeit dafür, weil ich dann ja auch gesehen habe, dass ein paar Leute in die Richtung gehen. Dann war eigentlich 2013, 14 dann so die Zeit, wo ich damit angefangen habe.
Und wie ist dieser Umbruch gelungen? Also macht man dann konsequent, jetzt mache ich nur noch das, weil ich darf jetzt natürlich davon nicht abkommen, damit die Leute checken, dass ich jetzt das mache. Also hast du dich dann in so ein Korsett begeben, dass es jetzt musst du es durchziehen, wenn du jetzt auf Holzschnitt gehst?
Nee, ich habe erstmal auf meinem Profil einfach die Sachen dann gepostet und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass man überhaupt nicht mehr, dass das dann wie so ein random Profil wurde, weißt du, so Allrounder-mäßig, weil mal so eine Tätowierung, mal so eine Tätowierung. Ja. Und da ich dann so gemerkt habe, dass ich selber, weil die Leute haben ja wirklich bei diesem Instagram-Link keine Zeit mehr. Also es ist dann wirklich so, wenn die wollen ja wissen, was macht der? Und wenn das dann so ist, ah, das und das. Und dann habe ich es halt wirklich konsequent gemacht. Dann habe ich die Profile geteilt. Ich habe dann einfach nur die schwarzen Sachen auf ein Profil und habe dann noch ein extra Profil irgendwann gemacht.
Ja, habe ich heute noch mit den Erntezeit Traditional.
Ja, genau. Oder was, genau.
Was ist passiert, seitdem du das gemacht hast? Mit Kunden? Kommen da andere Kunden? Kommen da andere Menschen?
Teilweise.
Sind da Menschen weg, über die man traurig ist, die nicht mehr kommen?
Also nicht bewusst. Also ich glaube, es hat gesagt, hat es nur ein Kunde von mir, der hat wirklich gemeint, ich kann mit den neuen Sachen nichts anfangen. Aber es war wirklich nur einer, der das
gesagt hat. Einer nur. Ich habe bei mir durch Kunden
regelmäßig
so Sachen und sagen, boah, das geht gar nicht mehr. Oder kommentarlos.
Aber gesagt, also mit Sicherheit so sein, dass ein paar Leute halt einfach nicht mehr aufgetaucht sind dann oder sich umorientiert haben oder sonst was.
Wie fühlt sich das dann an, dass das jemand sagt? Oder ist es egal?
Bei dem war es mir egal, weil der hat einfach, der hat dann sozusagen einfach gesagt, ich nötige dich weiterhin zu dem, was du vorher gemacht hast. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Deswegen war das für mich kein Ding, der war halt nur ehrlich. Irgendwann, ich will das so weitermachen und ist so okay.
Klar, wenn es die Möglichkeit auch noch gibt.
Weil es war ja auch nicht für mich so, dass ich das so satt hatte. Sonst war ja eher so, dass ich gemerkt habe, wenn ich das nur so weitermache, habe ich plötzlich einen löcherigen Kalender und da hatte ich nicht so Lust drauf.
Weil bei dir, Sebastian, war es ja, du hast jetzt das ja auch nicht mehr gemacht. Übergang, aber nicht mehr noch.
Ja, aber ich muss ja auch an alte Arbeiten anarbeiten und sowas. Dementsprechend mache ich das schon noch oder stelle alte Sachen fertig. Deswegen. Aber dann ist es ja auch dann mache ich die Sachen fertig und danach kommen die Leute nicht mehr. Schon ganz klar. Also manche entwickeln sich mit, haben Lust einfach bei mir als Person zu bleiben. Und manche sehen mich definitiv als Marc oder als, er macht diese farbigen Sachen halt, jetzt macht er die nicht mehr, okay, dann wechsle ich halt.
Ja.
Und beides für mich halt vollkommen okay, da soll er kriegen, was er will. Und wenn jemand geht, kommt jemand Neues dazu. Also ich mag auch diese Wechsel, aber finde es natürlich auch schön, wenn Leute bleiben.
Bei dem Stil jetzt kommen die Leute mit fertigen Holzschnitten, die es im Grunde schon gibt, oder sind, also weißt du, wie ich meine? Oder also, weil ich hatte zum Beispiel auch den ersten Impuls, weil ich so an meine Kinderbücher denken muss von Werner Klemke, die Sachen, weil ich so gerne eigentlich davon was gehabt hätte. Aber dann kommt man ja wirklich mit einer Vorlage, da hat ja keiner Bock drauf eigentlich.
Für mich kommt es echt darauf an, was es ist. Also, das ist halt sowieso so eine Sache. Also ich sag mal so, meistens läuft es jetzt so, dass ich wirklich halt neue Flashes mache, die den Leuten zeige und die Leute meine Zeichnungen einfach nehmen.
Also Wanted-to-basiert auch.
Genau.
Ja.
Aber es gibt auch die, es hat zum Beispiel auch eine Kundin von mir, die auch noch farbige, traditional-mäßige Sachen hatte, irgendwann gesagt, die hatte dann auch aus so einem Kinderbuch so holzschnittmäßige Rotkäppchen-Sachen, also wirklich so, was ich aber cool fand. Und ich mache auch teilweise so Sachen. Ist halt wirklich nur so, dass ich poste dann nicht alles. Weil es kommt echt drauf an.
Da hatten wir schon ein paar
hier. Wie sehr ich es mag.
Ja.
Also, ich bin halt schon, also für mich gibt es immer noch ein gewisses Spektrum, was ich einfach gerne tätowiere. Und die meisten, also ich würde mal sagen, 90% sind Flashes oder One-Dos von mir. Aber für mich ist es auch völlig okay, wenn einer mit was kommt und ich finde es was, was ich gerne tätowieren würde, das auch zu machen. Mhm. Also jetzt nicht so, da ich grundsätzlich so dann so, ah nee, es geht nicht oder es kommt echt davon, was es ist. Manche Sachen sage ich auch dann zu den Leuten, ey, sei mir nicht sauer, wenn ich es nicht poste, einfach nur, dass das stimmig aussieht halt auf dem Profil halt.
Hast du das Gefühl, man muss Leuten sagen, sei nicht sauer, wenn ich es nicht poste?
Ich habe schon, weil ich den Eindruck habe, dass viele Leute sich darüber freuen. Dass sie oder dass sie denken, wenn man es nicht macht, dass irgendwas damit nicht stimmen würde. Bist du damit nicht so zufrieden oder ist das jetzt nicht deine Lieblingstätowierung oder sonst was? Also das habe ich echt schon, also dass das dann auch manche Sachen, die ich mache das ja auch nicht immer, wenn die Sachen fertig werden. Wenn ich dann einen Monat später was poste und so jemand mir schreibt, oh cool, ich dachte, das wird gar nicht mehr passieren. Oder ich dachte schon, du magst es nicht. Also das ist wirklich, ich höre das echt oft, dass viele Leute sich da was zu denken halt. Mhm. Dass das dann was zu bedeuten hat.
Richtest du dich danach oder sagst du konsequent, mir ist wichtig, was, also ich entscheide, was drin ist, oder sagst du, okay, dem ist es echt wichtig, den setze ich rein, oder ist es ein Qualitätsmerkmal, in deiner Online-Galerie zu sein, oder ist es, wie siehst du deine Online-Galerie?
Mhm. Also das Gute ist ja, dass ich schon mal nicht weiß, wem es so super wichtig ist, weil die meisten Leute es nicht äußern. Mhm. Deswegen fühle ich mich ziemlich frei, einfach auszuwählen, was ich gerade stimmig finde, und manchmal ist es auch wirklich nur das Foto oder das Licht auf dem Foto, was ich total doof finde.
Also nicht als Ausrede, sondern tatsächlich.
Nee, tatsächlich.
Fotografischer Anspruch.
Also kennt ihr das, wenn, oder du jetzt, wenn du weißt, wie die Tätowierung in echt aussah und du merkst, die sieht auf dem Foto langweilig, glatt oder die Linien sehen dünner aus dem Foto oder irgendwas stimmt nicht. Ich will einfach nicht, dass man so erklären muss, in echt sieht's gut aus.
Das machen ja viele, genau.
Klar gibt es so, it's a little bit sorry for the bad picture. Ich glaube jetzt nicht, dass da alle Fotos gut sind, aber zumindest, dass ich den Eindruck habe, die Tätowierung sieht ungefähr so aus, wie ich es zeigen will. Und es gibt wirklich manchmal, dass so viel Glanz oder so viel sich da verändert, dass ich dann das Foto auch deswegen rauslasse und warte, bis ich die Leute nochmal sehe. Mhm. Deswegen 50-50 würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht ein Qualitätsmerkmal, wenn die Leute da reinkommen, weil ich eigentlich schon echt mit allen Sachen, die ich tätowiere, ziemlich zufrieden bin. Es ist halt wirklich eher so, wie kommt das rüber auf dem Foto und.
Mhm. Apropos 50-50.
Die Fragen, ne? Ja. Ich bin auch vor einer Minute drauf aufgefallen. Ich habe aber festgestellt, wir brauchen überhaupt kein Warm-up, aber ich stelle die Fragen der Gewohnheit halber trotzdem nochmal.
Klar.
Die Quickies.
Um Vergleichbarkeit zu schaffen.
Die Quickies, Rotary oder Spule, Christoph?
Spule.
Street Shop oder Privatstudio?
Privatstudio.
iPad oder Handarbeit?
Handarbeit.
Freehand oder Stencil?
Beides.
Beides?
Beides.
Lieber Tattoo Flash, Wannado oder Custom Design?
Mittlerweile lieber Wannados.
Mhm. Walk-in oder Stammkunde, was bevorzugst du?
Ist mir ehrlich gesagt beides recht. Mhm. Aber meistens läuft es auf einen Stammkunde hinaus, weil wir meistens Walk-ins sehr selten nur machen.
Mhm. Weiter geht's mit lieber ein Backpiece oder ein Handrücken?
Auch mittlerweile lieber ein Backpiece.
Mhm. Ja. Willenskraft oder Lidocain, TKX, Emler und Co.?
Ich finde Willenskraft gut, außer die Leute sind so am Rumzappeln, dass man keine gute Tätowierung mehr machen kann. Aber ich finde sonst echt, finde ich es gut, wenn es ohne geht.
Bei dir selbst?
Auch.
Okay.
Auch, ja.
Oh, das ist, die Leute bringen das selber mit, müssen sich selber drum kümmern oder du sagst, das geht klar, das nicht klar. Gibt es da Regeln?
Ich habe echt ganz wenige Leute, die es nur benutzen bei mir. Hm. Also die meisten schaffen das so und wenn, bringen sie sich das selber mit.
Okay. letzte Frage, was ist der wichtige Inhalt oder Form?
Auch beides. Also jetzt bei dem Design, oder?
Mhm.
Ist witzig, ich habe auf der Fahrt hierher gedacht, dass es mir oft heutzutage ein bisschen fehlt, der Inhalt oft. Mhm. Also dass mir der Inhalt oft fehlt. Weil die Leute, also ich habe echt nur noch wenige Leute, die von sich aus den Inhalt mit reinbringen.
Echt? Ja, weil das würde Sebastian jetzt wahrscheinlich anders sagen, ne? Aber wegen weil man zu dir wegen des Inhalts kommt. Also zu ihm kommen ja viele Leute allein, weil man weiß, es bräuchte fast schon den Inhalt, bevor er tätig wird.
Ja, das ist dann schon die Schattenseite, dass es jetzt so eine Ausmaße annimmt, dass ich muss mir erstmal eine Geschichte ausdenken. Das möchte ich auch immer wieder, so soll es nicht sein. Keine Geschichte ausdenken.
Das ist halt auch was, ich habe das früher, durch die Leute, mit denen ich ganz früher gearbeitet habe, also Slim auch, mit dem ich den Laden hatte, der war extrem auf Inhalt so. Und ich fand das halt auch, und ich sehe es auch immer noch so, und ich finde, eine Tätowierung hat einen ganz anderen Wert für einen, wenn die halt einen Inhalt hat. Ja. Mhm. Als wenn man einfach nur sagt, ich sammle halt irgendwelches Zeug, was ich cool finde. Mhm. Aber ich habe eine Zeit lang wirklich die Leute damit genötigt, weil ich den Inhalt wollte. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass das auch dann so wurde, dass Leute Inhalt rechtfertigen mussten. Und sich schnell was ausdenken, damit sie sich wieder tätowieren lassen können. Und irgendwie fand ich das dann auch schräg. So rum. Also, wenn es nicht von den Leuten selber kommt. Ja.
Aber du wünschst dir eigentlich wieder mehr Inhalt?
Weiß ich gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist es mittlerweile okay, einfach, dass es beides gibt. Das Einzige, was ich halt sehe, ist halt, dass ich echt den Eindruck habe, dass der Inhalt ganz schön in den Hintergrund gerückt ist für die meisten.
Und die Ästhetik einfach vordergründig ist.
Ja.
Oder ist es an dem Stil festzumachen?
Glaube ich nicht.
Okay.
Also so auch, ich spreche halt viel mit Leuten darüber. Ich habe fast den Eindruck, so wie du das jetzt machst, dass du das so zurückbringst, den Inhalt. Und ich habe halt den Eindruck, dass das ansonsten, klar finden Leute was nach wie vor, was sie anspricht natürlich, ne? Was mit ihnen sowieso zu tun hat. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, vordergründig ist das nicht da im Moment. Mhm. Sondern dass man das wirklich den Leuten wieder zeigen kann, so es kann auch einen Inhalt haben.
Ja. Man muss ja diese ganze TV-Tattoo-Fernsehshow-Trauma jetzt auch erstmal wieder überwinden. Da wurde ja hart drauf rumgehackt. Das ist ja schon eine Parodie zu sagen, mein Tattoo bedeutet das
genau. Und was.
Ja, und die sind ja immer noch aktuell, diese Sendung. Und das ist ja wirklich eine Karikatur, um zu sagen, ja, das gibt's zwar, aber deswegen muss ich ja nicht gleich komplett ins wahllose Sammeln von Biker-Motiven gehen, um jetzt wieder authentisch zu sein, sondern wir können ja über wirklichen Inhalt reden und nicht aufgesetzten, für die Kamera aufgesetzten Inhalt. Ja. Ich habe gesehen, das ist ein Albrecht Dürer-Projekt, der hat ja super viel Inhalt. Ist es dir da wichtig, da den Inhalt zu wissen, oder ist es da diese Ästhetik, die dich anspricht oder forschst du danach?
Also bei mir ist es, mich interessiert der Inhalt total, aber bei Dürer war es wirklich für mich auch, sage ich mal, fast ein Zufall, weil ich hab eigentlich nie vorgehabt, irgendwie jetzt einfach Arbeiten von jemand anderes zu nehmen, um die zu tätowieren. Mhm. Und ich war halt in Nürnberg in dem Dürerhaus, wann war das? Ich glaube, letzten Winter, genau, das war noch 2018. Mhm. Und ich war halt dort und ich fand's, mich hat das so nochmal getriggert, weil das schon viele Inspirationsquellen waren für diese ganze Sache, die ich mache. Aber ich habe halt nie eins zu eins ein Dürer-Ding sozusagen genommen. Mhm. Und dort war es aber so, dass ich dann einfach gesagt habe, ey, ich habe Lust drauf und ich schaue mal, ob ich es mache. Und da ist es auch wieder so. Die Idee, das zu machen, war jetzt nicht der Inhalt. Aber ich finde trotzdem so, die ganzen Sachen haben totalen Inhalt. Und bei manchen von den Motiven weiß ich halt mehr über den Inhalt, bei manchen weniger. Ne? Mhm. Zum Beispiel Melancholia ist zum Beispiel eine von den Sachen, wo ich weniger über den Inhalt weiß, wo ich einfach meistens lasse ich einfach auch meine eigenen Interpretationen oder erstmal wirken. Ja. Mhm. Ja, einfach so zu so gucken, wie sehe ich das?
Ja.
Was ja auch bei Kunst der Ansatz ist, ne? Nicht erstmal zu gucken, was sagt der Historiker dazu, was sich Herr Dürer dabei gedacht hat, sondern einfach mal ganz naiv reinzugehen. Was verbindet mich mit dem Bild?
Aber hast du erst Wannados dafür gezeichnet und Kunden haben die genommen?
Ja, also ich hab eigentlich die Sachen eins zu eins so genommen, wie sie waren, nur alle nochmal tätowierbare. Also ich hab halt einfach nur manchmal eine dickere Linie genommen und manchmal bei den dünnen Linien ein klein bisschen mehr Abstand dazwischen gelassen, dass ich halt den Eindruck hatte, es ist tätowierbarer und weil ich halt auch Lust hatte, dass es nicht einfach nur ist, ich kopiere einen Dürer-Print und sage, den will ich gerne tätowieren, sondern ich nehme zwar den gleichen, aber habe jede Linie nochmal gezeichnet sozusagen und habe ihn dann präsentiert. Und irgendwie kam das erstaunlich gut an. Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute so große Tätowierungen dann bekommen. Ja, aber ich habe dann auch zwei Backpieces gemacht mit den apokalyptischen Reitern. So. Mhm. Also habe ich in der Form jetzt erstmal nicht gerechnet, dass sofort Leute sagen, ich will das haben. Ja.
Das ist ein ganz gutes Beispiel. Diese Reiter, die habe ich schon öfters mal tätowiert gesehen, aber dadurch, dass du das aufarbeitest, macht das halt nochmal was Spezielles. Ne? Also ich kenne die Arbeiten von Leuten, die das 1:1 machen. Das funktioniert nicht immer. Also die Kontraste sind durch das Linienverlaufen, das wird halt sehr rough.
Ja.
Und diese Aufbereitung von dir, finde ich, ist das Besondere, dass es dann halt wirklich übersetzt ist und dann nochmal diesen Kontrastreichtum hat, wie es auf der Vorlage hat. Also das finde ich...
Freut mich auf jeden Fall total, das zu hören, weil das war nämlich beim Machen, dass ich auch gedacht habe, wie wahnsinnig eigentlich. Weil das ist ja wirklich schon, ich meine, so viele Linien, wie das hat, habe ich... Da haben auch Freunde gesagt, so, was soll die sinnlose Arbeit? Das ist das gleiche Ding. Und habe ich aber auch gemeint, also mir ging das nämlich genauso. Und ich habe auch zu den Leuten gesagt, die Tätowierung bekommen haben, so, es wird richtig lange dauern, so. Weil ich will das nicht versuchen, schnell zu tätowieren. Und ich bin auch echt happy mit den Ergebnissen, ja. Weil das halt auch wirklich, ich habe halt nicht, weil das ist sowas, das verleitet dazu, dass man irgendwann sagt, ey, come on, diese Schraffuren jetzt kannst du auch schnell machen. Mhm. Und freut mich auf jeden Fall, dass du es sagst, weil bei mir das auch so ging. Ich sehe, es gibt so viele Arme, auch wo Dürer-Sachen sind und so, wo ich irgendwann den Eindruck habe, wenn die ein klein bisschen zu klein sind, oder halt einfach auch so genommen sind, dass auch teilweise der Tätowierer halt über die Details so hinweggeht.
Ja, die Linienstärke ist halt auch wichtig. Ne? Das ist eine bewusste Wahl der richtigen Linienstärke und dann macht das wieder Sinn. Ne?
Ja.
Und sobald du das irgendwie falsch machst, das ist halt so klassisch 90er so ein bisschen. Ne? Also bring mal irgendein Motiv und ich schrammel dir das drauf, ob ein Metal-Cover oder Dürer.
Ja, genau.
Ja, genau.
Damals ist ja gleiche Rubrik gewesen.
Genau.
Und haben die Kunden, die sich das dann jeder seins dann ausgewählt hat, haben ja dann wahrscheinlich trotzdem ihre Geschichte dazu.
Ja, aber das Verrückte ist, die Leute waren eigentlich alle ziemlich verschlossen.
Ah, aber das heißt, das ist ja auch schon was
ja.
super Spannendes daran, ja. dass...
Also das war wirklich so...
dass da Parallelen
ich habe zum Beispiel mit einem, die einen von diesen Rücken bekommen haben, fast nichts gesprochen. Weil der war so, der musste sich sehr konzentrieren, um das mit dem Schmerz zu ertragen. Mhm. Und und das war eher ich habe auch gemeint, was ist für dich das Ding? Der hat gemeint, das ist einfach die Stimmung.
Mhm.
Der hat einfach die Verbindung zu der Stimmung, also jetzt bei den apokalyptischen Reitern, und hat auch sonst sehr wenig darüber gesprochen, hat das einfach sozusagen im Stillen ausgemacht.
Mhm. Oder weiß er auch im Zweifel gar nicht, warum er die Stimmung mag.
Vermutlich.
Ja. Also genau.
Ich wusste nicht.
Jetzt weiß ja nicht jeder, warum ihn ein Motiv anzieht.
Ich habe das in irgendeiner Story gesehen. War das Teil der Christian-Wahrlich-Ausstellung oder habe ich das...
Der Ole hat zwei von den Arbeiten genommen. Und zwar auch witzig, was ich gar nicht wusste. Der hat mal irgendwann zu mir gesagt, wusstest du eigentlich, dass Wahrlich Dürer-Sachen tätowiert hat oder tätowieren wollte? Und da habe ich gemeint, nee. Und da hat er gemeint so, guck mal, ich habe so ein altes Buch, vielleicht kennst du das auch, von Adolf Sparmer, die Tätowierung in den deutschen Hafenstädten. Und das ist halt so ein kleines historisches Buch, was ich habe, aber was ich jetzt nie von vorne bis hinten durchgelesen habe. Und der hat mir dann wirklich die Seite geschickt. Ich meine, lies mal Seite so und so viel.
Mhm.
Und dann gibt es halt wirklich die Aussage von Wahrlich, wo er bestimmte Motive aufzählt, die er gerne tätowieren würde oder die er tätowiert hat.
Mhm.
Und und so hat dann Ole gemeint, da es keine Fotografien gibt, dass Wahrlich die Sachen wirklich tätowiert hat, können wir von dir zwei Sachen nehmen. Das hat mich natürlich gefreut. Und halt auch lustig, weil ich nicht wusste, Wahrlich verbindet man ja mit einfach den Traditionals von Wahrlich, dass der halt einfach in den 30er Jahren sich gedacht hat, das sind perfekte Tätowiermotive. Und ich finde es, irgendwie hat sich für mich da auch ein Kreis geschlossen.
Mhm.
Weil es halt auch so zum Thema Oldschool, weil ich ja auch eigentlich von traditionellen Sachen komme, wo man ja jetzt oft so tut, als liegen da Welten dazwischen und es aber in Wirklichkeit halt eigentlich auch nicht so ist, sondern so jemand wie Wahrlich das auf dem Schirm hatte, 1930 oder so, dass das sich zum Tätowieren gut eignet halt.
Du hast vorhin, als bevor wir den die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, dass Tätowieren früher mal moralfrei war. Oder ein Stück weit mehr moralfrei als jetzt. Kannst du es nochmal ausführen?
Gerne, gerne. Ich habe halt einfach den Eindruck, gerade vor der Social-Media-Zeit, dass ob in Tätowierläden, was da auch teilweise stattgefunden hat nach Ladenschluss, oder im Tätowieren an sich, dass Leute halt einfach das ausleben konnten, was in anderen Teilen der Gesellschaft oder der Welt einfach ein Tabuthema ist. Und egal, ob das jetzt sexuelle Sachen sind oder politische Sachen oder sonstiger grenzwertiger Wahnsinn, was man sich da auch mal drunter vorstellen mag, dass es das einfach nicht gab. Und dass halt auch viel, was da stattgefunden hat, über Geschichten, also zum Beispiel habe ich es oft, eine Inspiration war für mich Interview in London. Und immer, wenn mir das Tätowieren langweilig wurde, bin ich wieder nach London gefahren zu Interview. Und ich habe immer dort viele krasse Geschichten mitbekommen, ja, oder auch teilweise gesehen. Ja, und das war halt alles vor der Social-Media-Zeit, wo einfach keiner sich denken musste, so, was denken sich die Leute so? Oder gibt es jetzt Fotos von mir oder sonst was? Also bei Interview war es halt viel auch mit Drogen, was mit mir nicht so viel zu tun hat. Weil ich einfach keine nehme, aber ich einfach dort gemerkt habe, okay, es ist einfach komplett, sage ich mal, grenzenlos, wie Leute dort leben und auch, was sie teilweise tätowieren. Ja. Also es gibt auch jetzt Tätowierungen, die ich dort gesehen habe, wo ich einfach weiß, okay, die kann man auch eigentlich gar nicht benennen, weil es absolute Tabuthemen sind, so von der Art und Weise. Und wo ich einfach den Eindruck hatte, Interview war einfach der Laden, der einfach diese Grenzen sprengen wollte. Also zum Beispiel auch mit Gesichtstätowierung. Das ist einfach auch jetzt schon eine Weile zurück, so im Jahr 2000 rum, sich Tätowierer total aufgeregt haben, also weltweit, dass die Leute dann einfach Gesichtstätowierungen machen dort zum Beispiel. Und einfach so gesagt haben, das geht nicht, das bringt das Tätowieren in Verruf. Und die sich gesagt haben, wie soll das Tätowieren in Verruf bringen? So.
Scheißegal. Das ist ein so schöner Satz.
Wir machen das.
Ja, aber Gesichtstattoo ist ja jetzt, also in Friedrichshain, fast schon en vogue.
Wahrscheinlich dank Interview, die ja da anscheinend Vorreiter waren, dass sie dann gesagt haben.
Das sind ja eher die neuen Kids. Sind ja
aber ich fand das halt so spannend, weil ja wirklich auch Mario von Blut und Eisen hat sich ja damals von Curly Sachen ins Gesicht machen lassen. Also erstmal so auf der Backe und dann so das halbe Gesicht mit Linien. Und das haben auch, weiß ich noch, wie Leute geredet haben, dass viele innerhalb der Tätowierwelt fanden, es ist zu wild. Und die Leute aus der Zeit, die Gesichtstätowierungen hatten, das waren auch für mich Leute, die ich an einer Hand abzählen konnte. Und das war Mario von Blut und Eisen, das war Tess, der dann auch später bei Interview gearbeitet hat, Thomas, der dann auch bei Interview gearbeitet hat. Und dann muss ich schon nachdenken aus der Zeit. Ne?
War, wenn du die kennst, waren die wirklich wild? Also das so in meiner Vorstellung oder nach meinen Erfahrungen sind die damals, das sind ja wirklich wilde Leute gewesen, die das gemacht haben, weil es eben nicht so gängig war, was jetzt heute ja teilweise zu bezweifeln ist, ob da wirklich ein wilder Charakter dahinter ist in der jeder Gesichtsinterview. Oder war das damals auch schon mehr Sein als Schein? Kannst du das beurteilen, oder?
Die Leute, die ich jetzt aufgezählt habe, habe ich eigentlich immer als ziemlich eher zurückgezogener Leute erlebt, die sich eigentlich vor allem 7 Tage die Woche mit Tätowieren beschäftigen. Und wild, glaube ich, in dem Sinne einfach sehr, sag ich mal, weit von der Gesellschaft entfernt, vor allem fürs Tätowieren und im Tätowieren leben und sich dann auch manchmal erschrecken, wenn man da mal rausgeht, wie die Leute auf die Gesichtstätowierungen reagieren.
Also einfach in dieser Blase sind.
Ja, total in der Blase. Also ich habe das zum Beispiel bei Zed auch und bei Tess, die dann so wenn sie von Brighton zurück nach London gefahren sind mit dem Zug und die krassesten Hooligans dann einen Faustkampf mit dem Gesichtstätowierten wollten, gemerkt haben, so, ich glaube, ich nehme nächstes Mal lieber ein Taxi, auch wenn es sehr teuer ist, weil die halt auch in dem Sinne nicht so wild unterwegs waren, sondern halt eher, was weiß ich, auf anderen grenzüberschreitenden. Ich glaube halt, ja.
Also Social Media macht das glatt.
Ich merke halt jetzt auch, da ich habe nicht so konkrete Sachen genannt da. Also ich habe halt den Eindruck.
Du kennst ja wirklich auch beide Zeiten.
Ich kenne beide Zeiten.
Vor,
vor Social Media.
Also zum Beispiel ist auch noch so, zum Beispiel für mich ein Ding, es haben eine Zeit lang bei Blut und Eisen Leute gesagt, habt ihr eine Facebook-Seite? Und wir haben uns halt darüber kaputt gelacht. Und auch noch im Jahr 2010 darüber kaputt gelacht. Ich habe mir so, Alter, brauche ich nicht mehr. Und das war halt für mich echt aber die freiste Zeit. Weil ich war lange Zeit ausgebucht, hatte das nicht, wollte das auch nicht haben und war total froh, dass es ohne das geht. Mhm. Und hatte halt auch mir damals vorgestellt, dass das auch viele Jahre noch so weitergeht. Mhm. Und irgendwann, als ich meinen Laden dann auch versteckt im Hof irgendwie aufgemacht habe, habe ich dann irgendwann einfach so, es war so ein Gefühl, habe ich gemerkt, ah, ich glaube, das geht schief, wenn ich das nicht bald mache. Mhm. Weil dann Leute schon so fragen, ah, wie findet man dich und so. Ich dann so gemerkt habe, ja, okay, ich kann jetzt nicht für immer, ich hatte so ein Nokia-Handy, meine Stammkunden hatten die Nummer, das war's.
Was würdest du jemandem sagen, der, was weiß ich, wie zum Beispiel Sebastian Brade, der wehrt sich ja auch noch gegen Instagram.
Den kenne ich zum Beispiel gar nicht.
Nee?
Ja, weil er nicht bei Instagram ist.
Richtig. Vielleicht deswegen.
Der wehrt sich dagegen.
Genau, also was würdest du jemandem sagen, der da auch daran hängt, dass das mal ein anderes Business war und auch erkennt die Zeiten auch, wo das alles nicht nötig war, aber jetzt natürlich auch sagt, ja krass, ne? Es gibt Leute, die denken, man tätowiert gar nicht mehr, man ist vielleicht auch gar nicht mehr da, so nach dem Thema.
Ich würde eigentlich den Leuten vor allem sagen, dass sie sich überlegen sollen, was für sie stimmt, weil ich habe halt den Eindruck, es gibt einen Typ zum Beispiel, Hans Jörg, der hat auch früher mit mir beim Nightliner und der hat dann, glaube ich, auch noch bei Pen & Ink gearbeitet und so und der will es einfach nicht. Aber da habe ich den Eindruck, dass er auch nicht drunter leidet, dass ihn jetzt nicht jeder kennt. Mhm. Aber ich habe halt den Eindruck, viele Leute, die sagen, scheiß auf Social Media, wenn die dann reden, hört man aber, dass sie total wütend werden, dass sie dann trotzdem nicht total up-to-date oder total gewürdigt oder wahrgenommen werden. Mhm. Und das ist einfach die Entscheidung. Also für mich war einfach irgendwann klar, weil ich so lange tätowiere und weil ich so viele aus meiner Generation oder Ältere, die darüber nur schimpfen und einen totalen Hass haben, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, ich habe einfach keine Lust, weil ich habe es auch ein paar Jahre gemacht, jetzt für immer oder für lange Zeit darüber zu schimpfen, wie die Welt ist. Für mich war es wirklich eine Entscheidung, eine bewusste, da ich gemerkt habe, okay, ich glaube, wenn ich das weiter ablehne, werde ich ein verbitterter Typ, der einfach sagt, also sich darüber beschwert, wie es ist. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, habe ich keine Lust drauf. Mhm. Und das war auch halt die Entscheidung, mit dem Laden halt auch jüngere Leute mit reinzunehmen, die halt einfach 10 Jahre jünger sind teilweise. Mhm. Einerseits, weil ich deren Sachen mochte. Zweitens, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich nur in meiner Generation bleibe, die Gesprächsthemen sind sehr oft, wie scheiße es jetzt ist. Mhm. Und ich lasse mich da auch mit reinziehen. Oder bin auch teilweise selbst so gewesen und habe einfach irgendwann gemerkt, das wird doch scheiße. Also, wenn ich da jetzt dabei bleibe.
Mhm. Ja. Was ist jetzt besser?
Ich finde halt einfach besser ist halt einfach, dass es wirklich viele freundschaftliche Kontakte im Tätowieren gibt. Mhm. Also wenn ich es wirklich jetzt vergleiche zu, sag ich mal, sehr weit früher zu jetzt, war früher oft so, der Typ kann richtig was, aber der ist ein richtiges Arschloch. Und der andere ist nett, aber der kann nicht so gut tätowieren. Was soll ich jetzt machen? Und jetzt kann man halt einfach sagen, hey, der Typ ist mir sympathisch und macht geile Tätowierungen. Mhm. Oder oder in dem Laden fühle ich mich wohl und die machen coole Tätowierungen. Mhm. Und früher war für mich echt oft so das Ding, soll ich in den coolen Laden, wo alle ein Ego-Problem haben und ich mich richtig unwohl fühle, oder zu den netten, wo ich nicht so viel dazu lerne. Mhm. Also und ich finde das Gute für jetzt ist halt, man kann sich entscheiden. Man muss sich auch nicht schlecht behandeln lassen. Mhm. Früher war oft so, da gehe ich halt durch, weil der Typ ist so gut und es gibt keinen, der ihm das was erreichen kann. Mhm. Oder so.
Krass, ja.
Ich finde, die Vorteile von Social Media ist ja definitiv auch die Unabhängigkeit von Conventions, Tattoo-Zeitungen, Tattoo-Läden und sowas. Also die Nachteile sind ja offensichtlich, die werden ja hart diskutiert, aber ja. Man muss ja doch mal Vorteile sehen.
Ja.
Und Unabhängigkeit, jetzt vielleicht nicht vom Smartphone oder von dem, was man ja aber auch kontrollieren kann, wenn man einen starken Willen hat. Aber Unabhängigkeit oder Freiheit in dem Sinne, das sind klare Vorteile.
Ja.
Bist du unabhängig von Likes und Follower-Verlusten oder zu gewinnen?
Wie man so unabhängig...
Machst du dich davon frei? Ja.
Nö. Also,
oder casht es auch dich?
Nee, also davon bin ich nicht frei. Aber nur auf der Ebene, weil ich merke, dass es halt einfach wirklich eine Relevanz hat. Also ich habe das auch... Zum Beispiel war das für mich am Anfang wie so ein Zwang. du postest zu selten was. Mhm. Und ich so, ja, aber ich habe keinen Bock so regelmäßig. Das war wirklich wie so ein Teenager dann wieder. Mhm. Ja, habe ich aber keinen Bock, ich mache das so, wie ich will. Und ich habe aber auch irgendwann auch da gemerkt, mir macht es aber auch Spaß, wenn ich einen Guestspot mache und ausgebucht bin. Und nicht Leute dann sagen, ja, leider gab es nur einen Termin. Und ich habe wirklich gemerkt, was für mich halt erstmal so ein Upturn war, dass ich den Eindruck hatte, ich habe in der analogen Welt mir was aufgebaut und plötzlich war das wie so zweigespalten, so, aber in der digitalen kennt ich keine Sau. Ich so, oh Scheiße. Das war für mich ein richtiger Schock, weil da habe ich schon.
Man ist eigentlich fame, ne? Aber
16 Jahre
alt, ja, oder
so.
Genau.
Und dachte so, jetzt muss doch mal jeder geschnallt haben, dass es mich gibt. Ja. Nein, gar nicht. Mhm. Und genauso wenig wie ich auch viele Leute nicht auf dem Schirm hatte. Und und dann habe ich auch gemerkt, ich merke, dass ich die Frage komplett vergessen habe.
Ja, ob du davon, genau, ob du da abhängig bist von diesen, genau, von dieser Wertschätzung über Social Media, dann ein Like oder kein Like, mehr Follower oder ein Followerverlust.
Auf eine Art schon, weißt du was, also Followerverlust, das nehme ich gar nicht wahr. Mhm. Also ich merke das nicht. Aber was ich merke, ist halt, dass es eine Zeit lang für mich krass war, weil ich so spät angefangen habe mit Social Media, dass es fast war für mich wie Negativwerbung, weil ich dachte, und das sehe ich auch jetzt so, die Leute sind, glaube ich, nicht so frei, wenn nur ganz wenige Like-Zahlen dastehen, für sich zu beurteilen, ob sie die Tätowierung so toll finden, sondern dass das dann wie Anti-Werbung fasst. Hm. Weißt du, so, mach eine coole Tätowierung, sie hat 11 Likes. Ich weiß nicht, dann denken sie, viele Leute, was stimmt denn damit nicht?
Ja, ja.
Ist die giftig oder ist da, Schmutz dran? Und das hatte ich halt am Anfang, als ich damit angefangen habe, habe ich wirklich gemerkt, wie nervig. Weil das war für mich dann wie so Anti-Werbung, weil ich ja, sag ich mal, durch die lange Zeit und durch das, was sonst so funktioniert hat und wie lange ich ausgebucht war und so, ja, in meinem Kopf war, ja, ich bin total am Start. Mhm. Und dann dort so, da war ich dann online Loser und in echt okay. Mhm. Weißt du, und das war so, es war für mich total verrückt irgendwie. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann so angeglichen, dass ich irgendwann auch gemerkt habe, man muss es nicht so ernst nehmen. Weißt du? Also irgendein Profil teilt mein Foto und es kriegt dann 2000 Likes und auf meinem Profil hatte es dann 50.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, okay, es ist alles relativ. Das habe ich aber am Anfang nicht geschnallt. Sondern für mich war das wie eine 1:1 Bewertung von einer höheren Macht, die ist nur 50 Like wert. 50 Likes
total,
wert. Und diese Tätowierung 3000.
Ja.
Und irgendwann war aber klar, als ich mich damit mehr beschäftigt habe, dass das alles halt auch auf einer Art Humbug ist. Also der eine kauft sich sogar Follower, der nächste hat einen Social-Media-Agenten, der dritte hat Glück gehabt, der vierte sitzt 8 Stunden am Tag am Handy.
Oder war eher da, ne? Was du
vorhin gesagt hast. Oder war eher da.
Spät einsteigen ist ja auch schwierig.
Und das hat mich dann aber wieder, das hat mich wieder befriedet. Weil ich einfach gemerkt habe, oder auch das die eigene Wahrnehmung. Es gibt richtig gute Tätowierungen mit viel Likes, es gibt richtig schlechte Tätowierungen mit viel Likes. Und es sagt erstmal nicht so viel aus. Aber für mich war das ganz am Anfang, also bei meinem
Einstieg
dann so, dass ich dachte, hey, was läuft denn hier falsch? Ja. Also ich fand das dann alles total daneben. Und ja, genau, durchs Beschäftigen habe ich dann wieder gemerkt, ach so, es ist alles, es hat viele Ebenen. Ne?
Genau, total. Und auch, ne, was ist gefällig und was nicht. Dann kriegt eine Blume, die vielleicht scheiße tätowiert ist, super viele voll. Und irgendwie andere Sachen haben nur 50. Like hier meine Katzenlady, die ich vorne auf dem Schienbein habe, die hat jetzt, glaube ich, relativ viele Likes. Die fand man auch einfach, haben das viele Tätowierer geliked, weil die das, du hast ja auch geliked, weil die special fanden, wie das in der Lücke sitzt. Hm. Aber aus Kollegensicht nur. Das haben dann ganz viele Tätowierer vorrangig geliked, die anerkannt haben, dass die da sitzt und der Tätowierer die da geil reingesetzt hat. Nicht, ob die jetzt gut oder schlecht, also
das ist so
viele Parameter.
Genau. Ich gucke ja immer auch aufs Handwerk. Aber ich habe auch dann gemerkt, aber auch schon vor dem Social Media, dass viele Leute ja als Kunden gar nicht das beurteilen können, darauf gar nicht gucken.
Genau.
Und ich dann auch auf so Ebene so, wie kann so eine schlechte Tätowierung so viele Likes bekommen? Genau. Aber dass das einfach klar ist, ist genauso wie ein Song, der nicht schwer zu spielen ist, extrem gemocht werden kann. Ja.
Das Original, genau. Also bei Musik gibt es so viele Beispiele dafür.
Was ich halt sagen muss, dass ich nehme es schon ernst. Also das war auch so diese Nummer, auch aus meiner Generation oder vielleicht auch aus unserer. So,
ja,
mir ist das scheißegal. Weißt du, alle so, die ganzen Kids, Instagram-Kids, mit ihren 1000 Followern. Aber die Sache ist, wenn man schon so viel darüber redet, wie scheißegal es einem ist, glaube ich immer nicht, dass es den Leuten so egal ist.
Ja.
Aber wenn es dir wirklich egal ist, ist es dir einfach egal. Mhm. Da gibt es ja nicht drüber zu reden. Du lebst ein anderes Leben und interessierst dich nicht so viel dafür. Und Ja, und genau. Und für mich war es dann irgendwann, dass ich gemerkt habe, okay, es ist mir auf der Ebene wichtig, weil es jetzt eine relevante Sache ist.
Mhm.
Und dass ich halt einfach eben nicht Lust habe, mich nur mit meinen vier Tätowierfreunden, die älter sind als ich, zu treffen und darüber zu schimpfen. Ja. Und dann war irgendwann klar, okay, dann bediene ich das und dann postet man halt heutzutage alle zwei Tage ein Foto.
Mhm.
Und dann war auch irgendwann plötzlich so, dass ich gemerkt habe, okay, dann hat das auch einen Impact irgendwie, dann sehen das auch mehr Leute und dann war es irgendwann auch nicht mehr ganz so von mir selbst so schlecht gesehen. Ja.
Ich fand das auch schön mit der Verbitterung, ne? Also dass man sagt, okay, wir haben da jetzt ein Symptom, Social Media, wie reagiere ich drauf, Selbstreflexion, okay, und dann zu entscheiden, ich möchte mich gegen diese Verbitterung oder dieses entscheiden, bei mir war es auch so, bei mir war es wieder gegen die Gruppe sein, dieses genau. Protesting, ich mache bewusst nicht mit.
Genau.
Und zu sagen, was soll das eigentlich? Warum bin ich immer gegen die Gruppe? Bin ich wirklich gegen die Gruppe? Bin ich wirklich so ein Einzelgänger?
Oder habe ich nur Angst, ne?
Genau, oder habe ich gleichen... Angst vor der Gruppe? Genau. Oder habe ich Angst vor dieser Abhängigkeit oder der Unterdrückung durch eine Gruppe? Und einfach so ein Symptom zu nehmen und da eine Selbsterkenntnis zu machen und dann nicht zu reagieren, sondern zu agieren.
Genau. Und ich habe auch erstmal reagiert.
Ja.
Wirklich wie ein Teenager. Einfach
ja,
so
bei mir war
so. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin wirklich anti. Ich bin ziemlich... Technologie, also ich bin oft anti gegenüber neuen Technologien.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, ich sehe das auch alles, das führt aber jetzt natürlich sehr weit, aber für mich ist das halt, was jetzt an Kontrollmechanismen von, was weiß ich, künstlicher Intelligenz
mhm.
oder dadurch, dass man jedes Bild postet und so, also bin ich trotzdem skeptisch. Ich merke einfach nur, für mich ist das fast wie keine freie Entscheidung. Für mich ist die Leute, die sich dagegen entscheiden, habe ich den Eindruck, werden wirklich ernsthaft vergessen.
Mhm.
Und das war auch so, da habe ich auch zu mir so, Hans-Jörg, ich sehe gar keine Arbeit mehr. Was machst du denn jetzt eigentlich für Arbeit? Also, ja, ich habe kein Instagram. Dann weiß ich, die Arbeiten, die ich von ihm kenne, sind 10 Jahre alt.
Ja.
Und die finde ich auf der Pain in Ink Seite, die vor 13 Jahren geupdatet wurde.
Mhm.
Und das ist wirklich so, das ist auch jetzt für mich so, ist das wirkt halt irgendwie hängen geblieben.
Mhm.
Weißt du, also im wahrsten Sinne des Wortes, dass man einfach sagt, ich bleibe halt einfach im Jahr 2008 und mehr will ich nicht.
Mhm.
Und wenn das jemand damit leben kann, finde ich es okay. Ich merke,
wenn das ja, funktioniert, ist das ja auch okay.
Ey, das ist total okay.
Terminlich jetzt.
Ich habe halt nur, ich höre halt auch oft, dass es halt nicht funktioniert und die Leute aber wollen, dass es funktioniert.
Mhm.
Und das finde ich halt auch ein bisschen, ist halt so ein bisschen wie, was weiß ich, als meine Oma gesagt hat, im Telefon, braucht man nicht und die gelben Seiten sind auch Quatsch.
Ich wollte auch gerade gelbe Seiten machen.
Weiß, ja, genau, die gelben Seiten. Aber so, okay, Leute suchen halt im Jahr 1995 in den gelben Seiten.
Na, wenn du da nicht dran F bist, und dann, ja.
dann ist es schon mal ein bisschen schwieriger.
Ja.
Und wenn du halt dann trotzdem den unglaublich guten Ruf hast, kannst du das auch umgehen. Und so ist es ja auch jetzt. Es gibt ein paar Typen, ein paar Namen, die werden auch bestimmt ohne Instagram gefunden werden, weil sie so in unserer Tätowierblase präsent sind, sag ich mal. Also jetzt zum Beispiel fällt mir Guy Le Tattoo ein,
ja,
der mehrmals irgendwie darauf auch, oder gelöscht wurde oder sonst was. Und die Leute werden den jetzt nicht innerhalb von 6 Monaten vergessen.
Mhm.
Aber da ja, gibt es andere Leute, da denkt man dann, den gibt es nicht mehr.
Mhm.
Und das ist ja, wer weiß.
Ich würde gerne mal so jetzt mal in die Sicht von so einem, vom Kunden kommen, wie du ihn empfangen würdest. Kannst du mal so, vielleicht aus der letzten Woche so, oder allgemein so, was so der Idealfall ist. Wie kommt man auf dich? Wie ist dein Studio? Wie bist du? Welche Musik läuft? Einfach so ein Bild erzeugen, ja, wie es ist, gerne, von dir tätowiert zu werden.
Gerne. Also wie kommt man auf mich, ist wirklich meistens, ich glaube, dass es immer noch viel über Mundpropaganda läuft und dann die Leute sich halt nochmal die Arbeiten angucken. Und manche finden mich auch wirklich auf Instagram. Ja. Also ich glaube, dass es trotzdem immer noch mehr Mundpropaganda ist. Aber letztendlich ist es so, die schreiben mich dann oft über meine Seite an.
Dich kann man direkt direct message oder muss man die E-Mail machen?
Ist nee, was wie? Ich habe irgendwann aufgehört, es den Leuten abzugewöhnen, weil ich einfach gemerkt habe, es machen einfach immer weiter Leute. Und es sind dann auch teilweise Leute, wo es schade wäre, wenn ich die nicht wenn ich einfach jetzt konsequent Direct Message ignoriere. Also ich gucke mir das wirklich an.
Also alle Kanäle sind offen.
Ich gucke mir alle Kanäle an. Weil ich einfach gemerkt habe, immer wieder, wenn ich sie dann durchgeguckt habe, ich habe eine Zeit lang versucht, die Leute so auf E-Mail zu erziehen und dann aber immer wieder gemerkt, krass, jetzt hat jemand hier die mega interessante Anfrage, weil ich durch Zufall mal geguckt habe. Natürlich antworte ich ihm dann.
Ja. Natürlich, ja.
Und ich habe dann immer den Zusatz so, wenn es geht, gerne per E-Mail. Aber viele sind einfach auch unbelehrbar, ja. Aber letztendlich, genau, wenn sie mich anschreiben, mache ich eigentlich immer einen Besprechungstermin mit den Leuten.
Okay, also da muss nicht groß eine Geschichte erzählen in der E-Mail, sondern kurzer Teaser und dann kommt sowieso das Besprechungstermin.
Genau, ich mache immer, also weil für mich ist das halt so, erstmal ist so, dass ab und zu mal rauskommt, dass man nicht miteinander kann, was aber selten ist. Und dann ist aber immer wieder auch so, ich mache einfach immer gerne vorher eine Skizze auf dem Körper.
Ah, okay.
Weil ich halt oft auf dem Foto habe ich trotzdem eine andere Vorstellung davon. Ne? Also dann denkt man, das könnte so und so sitzen und in echt merkt man, das sieht gar nicht gut aus oder so. Also ich mache eigentlich immer den Besprechungstermin, dann eine Skizze auf dem Körper, dann nehme ich mir das ab und dann habe ich auch schon ein Gefühl zu der Person und irgendwie fällt es mir dann viel leichter für die Person was zu machen. Und wie gesagt, das ist manchmal Custom Work oder auch nur was weiß ich, das Design so einpassen in eine bestimmte Lücke oder sonst was.
Wann nimmst du da die Zeit für? Musst du das vor deinem Termin? Hast genau. du extra?
Genau, ich mache eigentlich immer morgens 2 Besprechungstermine, manchmal auch abends. Und dann kommt eigentlich super schnell raus, ob das stattfindet. Ja. Jetzt hatte ich zum Beispiel gerade einen, wo der wirklich in der E-Mail dachte ich, der will was von mir und er hat mir dann Fotos gezeigt von irgendwelchen Tätowierungen, die ich gar nicht mache. Da habe ich mir eben könntest du es dir auch so vorstellen, habe ihm nochmal meine Arbeiten gezeigt und er so, nee, so. Dann habe ich gesagt, nee, dann würde ich dich echt auch zu jemandem schicken, der so Sachen macht hat. Aber das ist halt auch selten.
Das war die Reaktion?
So ein bisschen, ich glaube, der war so ein bisschen verwundert, aber hat es auch, glaube ich, sofort verstanden.
Ah, okay.
Weil der auch sehr klar war, der gesagt, so, nee, ich will so einen Stil. Da habe ich mir, nee, okay, aber dann
würde ich dir. Warum bist du hier?
Genau. Und der hat halt einfach auch irgendwie, ja, ich habe gehört, über irgendjemand von dem Laden dachte halt, das wird dann trotzdem so. Ja.
Okay. Ich finde das ja, also man könnte jetzt denken, das ist selbstverständlich oder so, aber ich finde das schon mal ein Service zu sagen, okay, ich kann dich vorher kennenlernen, weil ich mir aus Zeitgründen öfter sage, nee, wir müssen das per E-Mail machen und wir lernen uns dann erst kennen. Ich weiß aber, dass wir zusammen passen werden, bloß er weiß es noch nicht.
Ja.
Also, dass der Kunde die Möglichkeit hat, dich als Menschen kennenzulernen und sich dann erst tätowieren lassen, also, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Ne?
Ich mag es auch. Also, solange das zeitlich geht, werde ich das auch so machen, weil ja, sobald ich ein Gefühl zu den Leuten habe, also bei manchen funktioniert es auch per E-Mail, aber oft ist es wirklich so, wie offen oder wie verbohrt jemand mit was ist, merke ich oft erst, wenn ich die treffe. Und mir hat das auch viel erspart irgendwie an Vorbereitungen, die dann zu nichts geführt haben. Also ich habe das früher oft ohne Besprechungstermin gemacht und man bereitet so eine Tätowierung vor und dann kommt raus in den ersten 5 Minuten, das ist es nicht. Und für mich war das dann war ich schon so der grumpy Oldtimer, was der dann so, ah nee, dann war für mich die Luft auch raus. Und dann war ich auch nicht mehr so offen für das Ding von den Leuten.
Ja, klar.
Und wenn das überhaupt beim Besprechungstermin in 10 Minuten rauskommt, ist das für mich überhaupt kein Problem.
Kurzer, ganz krasser Sprung. Kommst du aus einer Subkultur? Also wie wo kommst du her?
Also eigentlich? Ursprünglich, also ich sag mal so ganz ursprünglich von den Teenage-Zeiten aus Punkrock. Punkrock und Hardcore. Das ist wirklich so meine Subkultur halt. Und halt, ja.
Bist du da jetzt noch drin?
Ich bin da nicht mehr drin, würde ich sagen. Also ich bin da nur vom Gefühl teilweise, weil ich noch manche alten Freunde habe. Aber gefühlt fühle ich mich, ich bin nicht mehr in der Subkultur. Also ich bilde mir das zwar manchmal ein, aber wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht mehr in der Subkultur.
Du bist nicht mehr jedes Wochenende auf Konzerten und fährst zu Festivals und...
Also seltener, echt selten.
Was ja, sag ich mal, für mich so eine Bedingung wäre, dass man sagen kann, ich bin in der Jugendsubkultur. Genau. Sollte man noch diesen Lifestyle haben und dann einmal im Jahr zu einem Festival, das wird schwierig.
Nee, also ich muss auch sagen, so mit Festival und viel auf Konzerten sein, das hat bei mir schon so aufgehört, glaube ich, echt so mit 27, 28. Aber es hängt auch damit zusammen, ich bin ja ziemlich früh Vater geworden. Ich habe ja einen Sohn, seitdem ich 21 war.
Mhm. Der jetzt 21 ist wahrscheinlich.
Der jetzt 20 ist.
Ja, dann, genau. Damals war er nämlich 11.
Und den ich auch schon tätowiert habe, lustigerweise.
Ich habe es damals ganz oft gefragt. Wir haben darüber gesprochen, auch ob er, was ist, wenn er dann Bock hat und wie finde.
Weil ich das fand, ich so oft gefragt.
Ich fand es so beeindruckend, weil ich immer dachte, natürlich mit meinem elterlichen Hintergrund, dachte ich immer, wie krass muss das sein, wenn man ein Kind von einem Tätowierer-Ehepaar oder von einem Tätowierer-Mama oder Papa ist. Das muss so cool sein. Wie cool kann das sein?
Ja, und wenn du ihn jetzt fragst.
Ja, so semi.
Semi, aber immerhin so, dass er. Dass er von mir tätowiert werden wollte.
Darfst du sagen, was er hat?
Gerne, ja. Also der hat so einen ägyptischen Falken. Also der hat sich ziemlich früh mit so ägyptischen Sachen beschäftigt halt und das war wirklich, ja, das war wirklich sein Ding halt. Und das war wirklich auf dem Oberarm, so eine Tätowierung in der Größe.
Und mehr nicht?
Mehr nicht.
Musste er mehrere Bewährungstests bestehen oder ab seinem ersten 18. Geburtstag? Was waren für dich Kriterien oder Aufnahmebedingungen?
Dass ja, genau.
Für mich war es halt erstmal so, ich hatte eigentlich keinen Bock, ihn zu tätowieren. Das muss ich sagen, weil das Ding ist, das kennst du ja vielleicht, ja. Je näher einem jemand steht, umso weniger locker. Also ich bin da, je näher mir jemand steht, umso weniger bin ich locker. Ja. Und je lockerer ich bin, umso besser kann ich eigentlich tätowieren. Und das habe ich auch gemerkt bei so Freunden, die Freundin, mit der man sozusagen das Tätowieren, ist nicht so easy wie ein Kumpel oder jemand Fremden. Ne? Und den eigenen Sohn war für mich so, ich wollte mich eigentlich darum drücken. Irgendwann mit 16 hat er das erste Mal davon was gesagt. Mhm. Und war dann so, hat sich so ein Anker auf die Hand gemalt. Das will ich nicht so, ja, und das hat ihn dann auch richtig angepisst. Weil ich meine, auf keinen Fall. Also die Hand auf keinen Fall und von mir auf keinen Fall. Und da hatte ich schon gedacht, ja, mal sehen, wie das dann wird. Und dann habe ich auch längere Zeit nichts mehr gehört vom Tätowieren. Und irgendwann habe ich seinen besten Kumpel aber tätowiert. Und auch eine ziemlich große Tätowierung auf dem Rücken. Also so ein Kondor, ziemlich groß. Und dann war dann aber auch irgendwann so sein Plan, mit dem Kumpel nach Südamerika zu reisen. Für fast ein Jahr. Und vor dieser Reise kam er dann ein paar Monate davor und hat gemeint, ey, es ist jetzt an der Zeit. So, ich mache mit ihm die Reise so, davor, kommst jetzt nicht mehr drum herum, davor wird es. Und da habe ich auch gemerkt, das ist auch eine gute Sache jetzt. Weißt du, erstmal fand ich es gut, dass er das von mir will, war für mich schon so ein Zeichen, okay, wir haben schon insgesamt, auch wenn es natürlich mit Teenage-Kids nicht easy ist, ein gutes Verhältnis, weil wenn du deinen Vater hast, willst du dich von ihm nicht tätowieren lassen. Mhm. Dann willst du ihn anpissen, gehst zu jemand anderem.
Ja.
Ja. Das war für mich schon mal eine schöne Sache.
Ja, voll.
Und dann habe ich mir auch noch gedacht, ey, wer weiß, was in einem Jahr in Südamerika passiert. So eine Art Talisman, Empowerment und auch so Initiationsritus noch davor mit auf den Weg zu bekommen. Da habe ich mir, ey, das war auch so zum Thema Inhalt, da habe ich mir, ey, das ist doch perfekt. Ich meine, warum, wenn ich das jetzt nicht mache, ist doch Quatsch. Nur weil es mir schwerfällt, ihn zu tätowieren. Und dann habe ich auch ziemlich schnell dann gesagt, okay.
Das ist auch so ein Stück Heimat, fällt mir gerade ein. Wenn man so auf Reisen ist, nichts, man hat ja nichts von der Heimat mit, aber so eine Tätowierung ist ja irgendwie mit dabei. Ne?
Genau.
Also irgendwie kann man das jetzt.
Genau, und ich habe auch gedacht, wirklich wie so ein, ja, wie ein Talisman. Und auf jeden Fall war das dann so. Und das war aber auch wirklich, ich war echt so gespannt, weil ich meine, ich war echt so gespannt, weil es werden ja manche Leute auch, wenn sie tätowiert, nehmen sich ja dann wie Kinder, ja? Oder können sagen, alle zwei Minuten was, bewegen sich, machen sonst was, können sich nicht so disziplinieren. Und ich dachte mir also, okay, wenn er das jetzt macht, wird es für mich echt schwierig. Hm. Aber der hat das komplett gut genommen. Ja. Also erstmal mit der Entscheidung, es war auch nur so, wir haben das Stencil drauf gemacht und dann so ein bisschen höher. Und ich so, ja, vielleicht 5 oder 10% größer. Also ja, genau. Und dann haben wir es halt irgendwie aufgebracht nochmal. Und dann war er so, genauso. Und dann auch so, ich habe ihn tätowiert und der hat sich entschieden. Und der hat das auch gut ausgehalten und das war wirklich, das war echt gut. Also ein schöner Tag auch.
Ich stelle mir es auch ungewöhnlich vor, in meiner Fantasie jetzt, dass ein Vater dann im Erwachsenenalter seinem Sohn nochmal so nahe kommt.
Das stimmt.
Oder? Auch. Also wie oft wird man nochmal vor allen Dingen von Vater zu Sohn nochmal so
jemanden nochmal berühren irgendwie so. Das ist ja auch besonders eigentlich.
Das stimmt auch, ja.
So, man hat wahrscheinlich mit 15 aufgehört, sich anzufassen oder groß zu drücken oder zu kuscheln, weil dann die Pubertät kommt und keiner mehr Bock drauf hat oder so.
Nee, das ist auf jeden Fall so. Das, klar ist dann natürlich berühren und verletzen ist natürlich, das habe ich auch mal von dir übrigens gelesen, du hast das, glaube ich, mal erwähnt, dass man die Unversehrtheit des Körpers aufgibt durch eine Tätowierung.
So opfert.
Mhm. Und ich finde das halt wirklich, das ist auch so ein Aspekt, wo man heutzutage oft so tut, als wäre das nicht der Fall.
Mhm.
Und ich finde, das ist aber total der Fall. Und deswegen war für mich auch das eigentlich die eigentliche Hürde. Ne? Dass man einfach sagt, okay, das tue ich jetzt sozusagen meinem Sohn an und gebe ihm aber auch gleichzeitig was mit. Aber es ist trotzdem beides. Ne? Es ist jetzt nicht so, für mich ist eine Tätowierung nicht nur was Positives. Sondern es ist halt wirklich auch so, dass man sagt, okay, es fragen ja auch oft so Eltern, warum tust du dir das an? Und das ist ja wirklich auch eine gute Frage. Warum? Und ich muss auch sagen, man weiß es teilweise und manches bleibt auch im Verborgenen, ja, warum man sich das antut.
Also meine Elternfragen haben mich gefragt, oder es gibt diese Frage im Raum von diesem, was haben wir falsch gemacht? Oder was ist denn passiert, dass das jetzt nötig ist oder so ist?
Okay. Und was sagst du da?
Ach, die wissen, dass ich mich mit ein paar Sachen auch auseinandersetze und dass da bestimmt auch Themen mit bearbeitet sind. Die kommen ja so aus dem Osten. Ich sage immer, dass das immer so eine bisschen unreflektierte Generation Eltern ist, die vor allen Dingen aus einem System kommen, wo das Individuum also noch weniger als im Westen eine Rolle gespielt hat.
Und dadurch noch mehr mit Knast.
Und noch seltener und waren, genau. Und dadurch,
ein gescheiterten Leben.
Genau, und dadurch hat dieser psychologische Aspekt kaum Platz und auch nicht der künstlerische. Meine Eltern sind ja beide sehr künstlerisch, aber gar nicht in deren, also Tätowierung ist für die keine Kunst, ist pathetischer Kitsch.
Ja.
Genau. Und dann auch noch als drittes so doll im Milieu.
Ich finde es bei so Sätzen immer schön, dass Eltern schon grundsätzlich ahnen, dass sie damit beteiligt sind bei diesem Verhältnis zu Schmerz oder diesem, was auch immer die Tätowierung ausmacht. So. Oder das Bedenken ist ja immer bei diesem Schmerz. Ne? Für manche ist es die Dauerhaftigkeit.
Nee, den Schmerz finden die nicht bedenklich.
Ah, okay. Echt? Weil das ist ja oft das Ding, eben genau das Ding, du fügst dir Schmerzen zu, da lässt sie dir zufügen, was ist da los?
Ich habe gelesen, dass du Psychologie dich weiterbildest, Studium, Ausbildung.
Wow. Ich habe mal.
Kannst du das mal?
Ich habe mal eine therapeutische Ausbildung gemacht.
Ah.
3 Jahre lang.
Was war das?
Das war humanistische Psychotherapie.
Mhm.
Und letztendlich war das. Wenn Leute ein Studium gemacht haben, Psychologiestudium, musst du ja danach Selbsterfahrung machen, sozusagen, ich glaube, 500 Stunden,
mhm,
um wirklich halt auch zu lernen, was du da eigentlich tust und nicht nur eine Theorie.
Mhm.
Und ich habe letztendlich nur diese praktische Sache gemacht.
Das kann man machen.
Also ich habe das selbst bezahlt. Ja.
Ah, okay.
Und das war halt auch eigentlich über meinen persönlichen Weg. Also ich habe über einen guten Freund vor Jahren mal, der hat eine therapeutische Ausbildung gemacht. Also eine komplette, ist auch Psychotherapeut.
Mhm.
Und der hat mir halt mal seinen Lehrer nahegelegt, weil er den so gut fand. Und da war ich halt damals gar nicht so offen dafür. Aber durch den Freund schon. Der hat dann irgendwann gemeint, ey, warum guckst du den nicht mal an? Und ich hatte auch Sachen. Also ich war letztendlich mal was Therapeutisches machen wollte, aber jetzt nicht zum Lernen, sondern wirklich als Klient.
Ja, genau. Mhm.
Und und der hat mir dann immer wieder diesen Lehrer. Dann habe ich ja irgendwann gemeint, okay, wenn der Markus diesen Typ gut findet, weil ich war, wie gesagt, für sowas nicht so offen. Ich war eher auf so, wenn, spirituellen Trips, sage ich mal, aber jetzt nicht ein Therapeut. Ich dachte, was soll ich mit so einem Psychologen? Nee, brauche ich nicht. Und der hat mir dann halt diesen Typen vorgestellt sozusagen. Und ich habe mir den auch wirklich mal angeguckt.
Wie alt warst du da?
Da war ich, glaube ich, auch 26, 27.
Okay, ja.
Und ich war total überrascht, weil ich mir da was drunter vorgestellt hatte. Und ich hatte auch mal, glaube ich, mir davor einen Therapeuten angeguckt. Und es war für mich so überhaupt nicht mein Ding. Weißt du, so ein Typ, der so, und sich so seine Notizen macht. Mhm. Ich dachte, ey, nee. Und dort war das halt, ja, komplett anders. War halt, wie gesagt, humanistische Psychotherapie, Gestalttherapie. Also so sehr eins zu eins, sehr authentisch. Ein Typ, der auch wirklich sich nicht hinter irgendeinem Doktortitel versteckt, sondern wirklich, wo du merkst, ich kann den komplett ernst nehmen, mhm, als Mensch, der eine Lebenserfahrung hat. Und mich hat das dann dafür geöffnet. Mhm. Also ich war da ein Mann, ich habe dann gedacht, ey, das ist echt richtig gut. Also weil das war alles andere, als was ich mir darunter vorgestellt hatte. Und dann bin ich da so ein-, zweimal im Jahr hin. Einfach für mich, weil der therapeutische Gruppen gemacht hat. Und es war sehr nah am Spirituellen. Aber es war bodenständig und es war keine Spinnerei. Ja. Und für mich war das halt total cool. Ja. Weil ich halt oft so spirituell interessiert und dann irgendwo war, wo ich gemerkt habe, ey, die Leute sind aber durch. Mhm. Oder halt therapeutisch und so, ja, so klinischen Kram, nee. Und das war halt für mich genau eine Zwischenwelt, ja, so, wo ich gemerkt habe, ich kann da komplett was mit anfangen und da ist nichts Scheinheiliges oder nichts Aufgesetztes. Und das war dann das Ansprechen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, die bieten auch Ausbildungen an. Und habe dann irgendwann gesagt, ich hätte mega Bock, das zu machen.
Ach, du hast jetzt gar nicht selber privat sozusagen jede Woche irgendwie eine Therapie dann bei dem gemacht?
Hm. Nee, und das ist auch, was ich da gemacht habe, läuft auch offiziell nicht unter Therapie, sondern Selbsterfahrung. Mhm. Aber es geht sehr weit. Mhm. Es geht sehr weit und nach ein paar solchen Gruppen habe ich dann gemerkt, ich will diese Ausbildung machen. Das habe ich dann 2010 gemacht. Und das war auch wirklich in einer Zeit, wo ich war nicht komplett vom Tätowieren abgegessen, aber mir hat was gefehlt. Mhm. Und genau, und dann habe ich das gemacht, 3 Jahre. Alle 2 Monate war ich dann dort eine Woche, das ist in Bayern.
Ach, okay. Eine komplette Woche?
Ja.
Vom Tätowieren isoliert,
ja, und mit ganz anderen Welt. Menschen, in einer ganz anderen Welt, die auch teilweise auch, das ist nämlich auch Star, auch sehr interessant, die das teilweise sehr getriggert hat.
Ja, ja, genau.
Oder auch bestimmte T-Shirts sogar, also wirklich, wo Leute dann damit echt Schwierigkeiten hatten, teilweise.
Die aber alle die Ausbildung auch gemacht haben.
Die auch gemacht, mhm, haben, ja. Und es war super spannend. Also für mich war das, also ich sag mal, letztendlich war die Ausbildung auch das Gleiche. Es war aus persönlichem Interesse.
Ja.
Und es ging weiter. Aber mir hat das komplett eine andere Dimension eröffnet, einfach.
Hast du danach gewusst, was gefehlt hat?
Ja, also Tiefe. Tiefe, weil ich ja auch teilweise im Tätowieren, selbst wenn ich darauf Lust habe, auch so aufs Handwerk konzentriert bin, dass ich jetzt da nicht diese Ebenen mit jedem teilen kann. Oder auch manche Leute wollen sie nicht, manchmal geht es von mir aus auch nicht.
Also die hat in der Arbeit Tiefe gefehlt? Oder was hat diese Lehre dann eine Zeit lang ausgemacht?
Ich glaube, mir hat es auch mal gut getan, was ganz anderes, ja, zu machen, als zu tätowieren. Mhm. Das war eigentlich auch, mhm, eine Sache.
Ich finde das auch spannend, also die Erfahrung habe ich nämlich auch, dass man jetzt so in dieser, aus der Subkulturwelt, in der Tattoo-Welt sind ja Tätowierungen so Rangabzeichen, man hat einen Status dadurch und in der Welt ist es komplett das Gegenteil, genau, und man ist wieder wie ein 1980 oder, ja, naja, eher so, Alter, was ist denn mit dir falsch? Ja. Und du bist wirklich wieder ein Zootier und aber dann auf einer anderen Ebene halt wahrgenommen, dass du wirklich dann ernsthaft, ach, was hast du denn da und was hast du bedeuten, dass es finde ich auch ganz interessant, ja, in diese anderen Welten einzutauchen und aus seinen Tattoo-Blasen rauszukommen, um mal zu gucken, wie ist man denn, also fordert ja für mich, wie du schon meintest davon, mit den Interview-Tätowierern, dass die dann sich Gesichtstätowierung machen, weil einfach in der Blase sind. Und
außerhalb der Blase wird es teilweise schwierig.
Wird schwierig, genau, und sich mal, also ich habe es jetzt nicht bewusst so gemacht, deswegen in so eine Gruppe zu gehen, aber da diese Reaktion zu haben, finde ich schon spannend. Und nicht nur auf der Straße, dass dann Leute eben weggucken, sondern dass du direkt konfrontiert bist und sich Leute mit dir auseinandersetzen und, wie du schon sagst, angetriggert fühlen.
Und auch umgekehrt. Das Interessante war ja, dass das ja wirklich dann eine feste Gruppe war, die 3 Jahre ging. Mhm. Und das war wirklich hardcore, ja. Also ich meine, also so, da wurde jeder, also letztendlich wirst du da komplett konfrontiert mit deinen Identifikationen.
Ja.
Und es ist ja auch so, der eine denkt, was, ich bin Arzt, ich stehe über den Dingen. Der nächste denkt, ja, ich bin ja nur ein Angestellter, aber mich interessiert das. Der nächste denkt, ich komme aus einer Subkultur, das war dann nicht. Und
ich bin der krasseste
hier. Ich stehe auch hier über irgendwelchen Leuten oder urteile über Leute.
Mhm.
Auch ob man das bewusst hat oder nicht. Aber und das Krasse war ja dort, dass du dann halt an diesen ganzen Sachen auch wirklich arbeitest. Und auch merkst, wie sich das über die Jahre verändert. Und ich war ja auch für mich krass zu sehen, von 20 Leuten mindestens 10 abgestempelt haben als, der hat doch eh noch nichts erlebt, die hat doch keine Ahnung, mhm, und so weiter. Und du merkst dann, nein, dass man damit auch komplett falsch liegt und dass das aber auch nur in so einem intensiven Prozess rauskommt, ja, überhaupt. Weil in den normalen Begegnungen kommst du ja aus diesen Filmen oder musst dann meistens gar nicht raus. Ja. Und auch dort zu merken, dass dann, wenn dann ein 60-jähriger Arzt sagt, ich habe mich komplett über dich gestellt und merke, dass es eigentlich nur über mich
was aussagt.
Ein Armutszeugnis ausstellt und sonst gar nichts.
Ja.
Und das aber dann, das sind einfach unglaublich gute Momente, aber die man auch so, also ich hatte die sonst nicht. Dass wirklich Leute aus diesen festgefahrenen Sachen rauskommen und merken, sie leben in Bildern und nehmen nicht unbedingt wahr, was wirklich stattfindet.
Spannend finde ich auch, dass man das selber als Tätowierer, ne, die Tätowierte sehen sich ja, habe ich öfter schon mal die Tendenz gesehen, als Opfer, ich werde diskriminiert, fast wie ein Farbiger, aber sie sagt, ja, man hat doch andersrum genau diese selben
Vorteile. Man findet die doch spießig.
Genau,
die haben ja gar keine Ahnung, wie es auf der Straße wirklich läuft.
Genau, das ist so mein Ansatz, ne, dass die haben keinen Tiefgang, die wissen nicht, was ein hartes Leben ist, so, und dann hörst du Schicksale, wo du denkst, oh, scheiße, also, oder Familientragödie, Video sagst, dagegen ist ja mein bisschen Subkultur, auf Straßen rumprollen, krass, ist ja gar nichts dagegen.
Und das finde ich das Interessante. Und dann halt aber hinter einer Fassade, wo ich das einfach nicht war, wo ich das nicht vermutet habe.
Mhm.
Und das finde ich, das war so spannend, dass du einfach wirklich merkst, was steckt hinter den ganzen Fassaden. Ja? Oder auch, es war auch interessant, wirklich selber habe ich dort auch ziemlich viel mit zu tun gehabt. Was hat mich an Tätowierungen angesprochen?
Mhm.
Weißt du, und dann auch so zu merken, für mich war das auch wie ein Riesenkreislauf, sag ich mal, erstmal ursprünglich eigentlich jemand anders werden zu wollen.
Ja.
Mhm. Dann zu merken, das haut nicht hin. Dann zu merken, was soll das denn? Wie gehe ich weiter damit um? Und dass man das auch in sich wieder transformieren kann.
Mhm.
Also, dass eine Tätowierung nicht sein muss, du versuchst, ein anderer Typ zu werden, sondern du setzt dich mit dem Typ, der du bist, auseinander zum Beispiel.
Mhm.
Und ich muss auch sagen, dass in dieser Selbsterfahrungstherapiezeit habe ich mich dann mal lange gar nicht tätowieren lassen.
Mhm.
Weil ich gemerkt habe, viele Dinge, die für mich, wo ich mich mit dem Tätowieren ausgedrückt habe, die ich dann innerlich erledigt habe.
Und auch mussten das Ganze gar nicht mehr kompensiert werden durchs
Tätowieren. Auch mal hinterfragt habe. Und ich habe danach ganz andere Beweggründe gehabt für Tätowieren.
Mhm.
Also es sind jetzt, sag ich mal, oft sehr viel leichter. Also für mich hatte das oft früher was sehr Schwerwiegendes oft. Und wenn ich mich jetzt tätowieren lasse, hat das eigentlich eher eine Leichtigkeit, die mich mit irgendwelchen Menschen verbindet. Also es ist fast nur noch, ich arbeite mit jemandem zusammen.
Und hast dann Bock
einfach. Und mag den so und will von dem was haben.
Ja.
Aber es ist nicht so sehr, dass ich das brauche als irgendeine Form von Rüstung oder von Selbst, wie nennt man das? So zu untermauern, wer man ist.
Mhm.
Das war für mich das früher, glaube ich.
Ich hatte Angst, dass wenn die Erkenntnis kommt, durch Therapie oder sowas, dass man dann das nicht mehr mag, dass man das hat.
Aber das hatte ich auch.
Es ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich habe jetzt eine Vorstellung davon, warum ich so tätowiert bin und warum ich das habe. Aber ich hatte große Angst davor, dass ich dann da sitze mal in so einem Zimmer und der mir da eine Erkenntnis oder eine Hypothese an den Kopf wirft und ich denke, fuck. Und das nicht mehr mag, dass das da ist.
Und das fand ich auch das Coole dort, da wurde einem gar keine Hypothesen, sondern du fühlst nur tiefer in dich rein und erforschst dich selbst sozusagen und dir sagt keiner, also mir hat auch niemand gesagt von meinen Lehrern irgendwas über meine Tätowierung, gar nichts.
Mhm. Nee, hat man mir auch nicht, das kam auch von mir selbst. Genau,
gemerkt, bei ein paar Sachen, da ich ein paar Beweggründe verstanden habe, die mir vorher im Unbewussten waren.
Ja.
Das ist ja auch nicht alles. Das ist ja das Coole, es ist ja auch nicht eindimensional. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, du machst es nur zum Kompensieren oder das ist krank oder das ist so und so. Aber ich habe ein paar Sachen darüber gelernt und die haben erstmal gemerkt, für mich das Tätowieren in einem anderen Licht erscheinen lassen. Und es war auch wirklich mal so, da ich eine Zeit lang, aber das war ganz am Anfang, da ich wirklich dann mal gesagt, keinen Bock mehr hatte, tätowiert zu sein. Und wirklich mal dachte, oh fuck. Und das war aber dann auch wieder, ich habe den Eindruck, das sind immer so Dualitäten, das ist ja so wie der frische Nichtraucher, der mit dem Rauchen gar nichts mehr so
macht. Ja, der Militant dann dagegen.
Dass man irgendwelche Erkenntnisse darüber hat und das dann ablehnt, aber die Ablehnung führt einen auch nicht weiter.
Willst du mal ein Beispiel nennen, was Tätowierung, weil du sprichst es jetzt so grob an, was eine Erkenntnis war, warum du dich tätowieren lassen hast?
Also wie gesagt, zum Beispiel war für mich eine Erkenntnis, die ich habe das früher immer so wahrgenommen, weißt du, gerade durch dieses Subkultur-Ding, ich stehe damit zu mir und für was ein. Und da war auch dann, als ich mal gemerkt habe, Nee, da war auch sehr viel aus einer Unsicherheit heraus eine Rüstung brauchen. Mhm. Das war zum Beispiel was, das hätte ich ja nicht so gerne in den Vordergrund gekehrt. Mhm. Und dann aber zu merken für mich, das war aber auf jeden Fall so. Mhm. Oder auch einfach dann so zu merken, okay, dann erscheinen Tätowierungen in einem anderen Licht. Ich habe sie mir immer nur früher selbst so vor Augen gehalten, wie ich stehe halt dazu und deswegen kann ich das machen. Ich stehe zu den Dingen, die ich wollte oder die ich mache, die ich tue.
Ach so, mit dieser Permanenz.
Und kann deswegen mit dieser Permanenz leben. Aber dann so zu merken, dass das auch eine Schattenseite hat von, da ich nicht so zu mir gestanden habe, habe ich das als Rüstung so gebraucht für eine Weile.
Das Wort Rüstung ist bei mir auch genauso, das ist sehr passend.
Und das halt auch manche Leute ja auch so genauso wahrnehmen. Also ich fand ja gerade unreflektierte, irgendwelche Mütter, die dann so, wenn sie so, oh Gott, was hast du mit dir gemacht? Oder wozu brauchst du das? Wo ich dachte, was für ein Quatsch. Mhm. Und dann aber so 10 Jahre später, 15 Jahre später zu merken,
die Frage war nicht so doof.
Die Frage ist intuitiv, teilweise trifft es den Nagel auf den Kopf. Mhm. Und es hat mir nur nicht geschmeckt. Mhm. Deswegen ist ja auch, was du meintest, Eltern, ich frage mich oft so, was haben Eltern gegen Tätowierungen? Dann merke ich auch so, ja, weil sie insgeheim wissen, die Sachen haben auch eine Schattenseite und sie auch ahnen, dass das auch was mit ihnen zu tun hat.
Ja.
Und das halt eben nicht so ist, nur Vorurteile der Gesellschaft oder der Zeit. Mhm. Also, das ist für mich zu flach auch.
Ja. Hat das danach Einfluss? Also genau, einmal wollte ich wissen, ob das auch dein Bewusstsein darauf, dass du Tätowierer bist, verändert hat? Und ob das einen Einfluss auch in deine Arbeit hat und die Arbeit mit den Menschen?
Voll. Also es hat das sogar, wenn ich ehrlich bin, vor, weiß ich auch nicht, also ich würde mal sagen vor 10 Jahren, also ein paar Erkenntnisse kamen vor dieser, sag ich mal, therapeutischen Ausbildung, einfach durch Selbsterfahrungssachen und wo ich wirklich mal das in Frage gestellt habe, ob das so eine gute Sache ist, diese Arbeit überhaupt zu machen.
Mhm.
Aber das war halt, ja, weil manche Erkenntnisse so frisch waren. Das ging halt auch darum, worin bestärkt man jemand? Weißt, ich habe halt den Eindruck, zum Beispiel, wenn man jetzt offensichtlich sieht, jemand ist, sag ich mal, so auf dem Selbstzerstörungstrip, lehnt den Typ, der eigentlich ist, komplett ab und will das mit Tätowierungen zudecken, ist das eine strange Sache für mich, daran teilzuhaben.
Also du meinst, fragt der Mensch nach der Heilung oder nach der Zerstörung?
Oder vielleicht weiß er gar nicht mehr, was er fragt. Ja. Aber was ich irgendwann gemerkt habe, für mich ist einfach das Ding, einfach von Moment zu Moment zu gucken, wo bin ich dabei? Weißt du, oder ich habe auch zu Leuten, die extrem düstere Sachen wollten, habe ich halt auch teilweise einfach angesprochen. Hm. Und so, ey, ich weiß nicht, ob ich da mich wohlfühle mit der Idee. Und dann entsteht daraus was. Und das ist dann nämlich die Sache. Also für mich, ich will überhaupt keinen so ein, was jetzt, weil manche Leute fragen, was ist für dich okay? Wo hört es auf? Was würdest du mitmachen? Und für mich ist es immer eine Gefühlssache. Es gibt halt einen Typen, der vielleicht total düstere Tätowierungen will. Ich habe den Eindruck, ich glaube, das ist bei dem okay. Und dann gibt es jemand anderes, der sowas will, wo es sich anfühlt, als tut man dem damit was an. Hm. Was Schlechtes. Und dann würde ich es auch nicht mitmachen.
Mhm.
Und dann gibt es halt auch sowieso die Ebene, dass ich halt den Eindruck habe, es ist eine Zwischenwelt für mich, Tätowieren. Weißt du, ich habe den Eindruck, manche Leute gehen zum Friseur, manche gehen zum Tätowierer, manche gehen zum Therapeuten. Und jeder, also außer der zum Therapeuten geht, tut so, als brauche er da nichts, außer er will seinen Haarschnitt oder seine Tätowierung.
Mhm.
Und ich habe halt den Eindruck, es ist aber immer vielschichtig. Die Leute gehen nicht nur hin wegen dem Bild, sondern die gehen wegen der ganzen Erfahrung hin und wegen sonst was.
Und dem Gefühl danach und ja.
Und ich habe einfach irgendwann versucht, das so zu machen, dass ich mich damit wohlfühle. Und das heißt halt, zu manchen Sachen Nein zu sagen, aber halt auch nicht überhebliche Verantwortung für die Leute zu übernehmen. Also für mich war das mal gerade so mit 28, 29 so, dass ich dann so fast so anmaßend, ich weiß es besser als die Leute, weil ich ja sehe, was da stattfindet, finde ich auch mittlerweile daneben. Mhm. Aber das gehört für mich zu dem ganzen.
Diese therapeutische Distanz, ne, zu sagen, so, ich stehe jetzt so, ich kann jetzt entscheiden, was ist gesund, was
passt. Genau. Ja, nee, das ist dann
der Kontakt so, fehlt dann. Ne? Man ist wieder drüber, man verurteilt wieder und dann ist, ja.
Nee, sondern einfach zu gucken, wenn es mir viel zu wild ist, sage ich, ich fühle mich damit nicht wohl.
Ja.
Ich will das nicht machen.
Ist auch eine gemeinsame Sache, das muss man immer wieder betonen. Dass man, das ist kein, du bist kein Dienstleister, sondern deine Handschrift ist damit drin. Ja. Du musst dich mit wohlfühlen.
Genau. Und deswegen ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich fühle mich eigentlich grundsätzlich fast nicht mit Gesichtstätowierungen wohl. weil ich halt so viele Leute kenne, die sie haben und die sie halt einfach auch nach 10 Jahren, also wirklich, die sagen, ey, es ist echt für mich eine schwere Last, damit zu leben. So.
Ja.
Ja, also einige, also die Leute, die also massiv ihr Gesicht haben. Also habe ich fast von jedem gehört, schon mindestens einmal, ich habe es versucht zu lasern oder also ein Typ, den ich kenne, hat irgendwann gemeint so, to get a face tattoo is one thing, but to live with it every day. Und wie er das gesagt hat, das war für mich echt so, ja, wo ich auch gemerkt habe, ja. Und klar, jetzt wird es auch wieder was anderes. Selbst was vor 5 Jahren war, was jetzt ist, ist in den Großstädten eine ganz andere Sache. Man kann mit einer Gesichtstätowierung in einer Großstadtsituation ganz anders leben als vor 5 oder 10 Jahren.
Musstest du widerstehen, ne, offensichtliche Körperteile nicht tätowieren? Also gab es einen Gruppenzwang, einen Szenedruck, wo du sagst,
also bei mir,
oder? Dass du es selber nicht hast?
Also ehrlich gesagt, je jünger ich war, wollte ich umso dringender die Hände und den Hals.
Ja.
Und dann war ich aber so, dass ich gedacht habe, ey, du hast noch einige freie Stellen, so warte doch einfach mal, das kommt doch dann dran. Und dann gab es halt das so Inflationäre, dass sehr viele Kids das plötzlich hatten. Und dann war ich erstmal irgendwie so, dass ich gedacht habe, ey, das ruft mich gerade gar nicht. Und jetzt ist es halt auch so, ich plane halt gar keine Tätowierung. Das heißt, wenn ich es wieder fühle, lasse ich mich tätowieren.
Ja.
Und ich hatte es auch mal, dass ich mich 3 Jahre gar nicht habe tätowieren lassen. In den letzten 3, 4, 5 Jahren lasse ich mich eigentlich, habe ich mich eigentlich jedes Jahr wieder tätowieren lassen.
Kleinere Sachen, größere, also kleinere.
Eigentlich meistens kleinere.
Ja.
Hast du noch Platz? Also jetzt an Oberkörper und Beinen oder
so einzelne, ja, und an den Oberschenkeln auch.
Ja.
Ja.
Ich fand das spannend, was
oder die Füße zum Beispiel. Ich habe wirklich auch so die Füße auch nicht. Also und wie gesagt, habe auch hier siehst du ja auch sogar, gibt's einzelne,
ja, es gibt noch ein bisschen
gibt's einzelne Stellen. Ja, und das ist halt jetzt auch irgendwie, es ändert sich halt auch. Ne? Es ist halt, also ich muss wirklich sagen, dass früher szenemäßig ist mir richtig schwer, viel die Hände noch nicht zu haben.
Mhm.
Und jetzt finde ich es irgendwie voll gut, dass ich, also ich finde es gerade voll gut, wie es ist.
Die letzten Tätowierungen, die du machen hast, war das auf der Tribal-Tour? Also sind das so Gelegenheiten,
wo nee,
du das
danach, mit? Danach auch.
Ah, ja.
Aber dort, ich überlege gerade, habe ich auf der Tribal-Tour...
Also bestimmt nicht, wo die bei dir im Laden waren, oder?
Nee, da war kein Set, aber ich habe davor ich habe davor von Freddy mich schon mal tätowieren lassen. Ja. Aber kurz davor. Also
ich habe nur die Hose gesehen.
Ja, genau, das war das.
Ja.
Also von Freddy...
Kannst du es mal drehen?
Ja, genau. Freddy Corbin.
Sieht man jetzt nämlich nicht. Ist eine Rose, ein Stiel mit einer Rosenblüte, ja, und daneben ein...
Der Kopf, oder?
Nee, was neben der Rose. Ach, das gehört nicht dazu.
Also das, hm? Das gehört dazu, das ist für Oakland.
Ach so, okay. Ein O mit einem Kreuz.
Weil der einfach dort ansässig ist.
Mhm. Die fiel mir nämlich vorhin schon, dachte ich mir, das wird wohl eine der letzten gewesen sein und natürlich auch von Freddy. Das sind so eine... Hätte ich jetzt Wetten
drauf. Genau, und dann noch von Shane Inhorn, von dem Bankräuber.
Mhm.
Ich weiß nicht, sagt er dir was?
Nee.
Der war auch da dabei und das ist halt wirklich das, ich weiß nicht, was da los war, aber wir haben uns sofort irgendwie so verstanden, als kennen wir uns Jahre. Also auch so ein bisschen fast wie so etwas verknallt, also auf eine lustige Art.
Mhm.
Und das war halt ein Typ, der halt wirklich viele Jahre im Gefängnis verbracht hat, weil er Bankräuber war.
Es ist ein Geldschein mit Flügeln, ein Geldbündel. Achso, eine
der Leute. Ich meine, das war auch wieder so. Ich mochte den Typ einfach so sehr.
Ja.
Wir haben uns so gut verstanden, dass ich mir da, hast du Lust noch auf eine kleine Tätowierung? Ja, so. What can it be? Weißt du, weil es war so schon spät, ne? Ich so. A Flying Dollar Bill, der hat sich halt auch kaputt gemacht. Okay.
Oh.
Ja, das, aber ja, genau, dann, das ist auch danach erst entstanden. Halt dieses, ist halt auch eigentlich witzig, Dan Sinnes und Ravi Castanio haben so eine Tätowier-Gang, Black Dragos of Tattooing. Und die haben halt diese Tätowier-Gang, ja, genau, und ich fand es halt witzig und die waren dann halt irgendwann bei mir zu Gast und die waren dann irgendwann so, it's time. Und es war halt auch wirklich so, so lustig und Tommy und ich haben dann gesagt, okay, wir joinen die Black Dragons.
Okay.
Und das war dann halt so, lustig.
Ja.
Seid ihr jetzt Mitglieder?
Wir sind Mitglieder,
ja. Ach so.
Offensichtlich.
Ja, das ist ja das Ding.
Die zwei Zeichen sind ganz klar zu erkennen jetzt.
Ja.
Bist du jetzt neidisch?
Ich kenne dieses Bestreben, Gruppentätowierung zu machen, eine Gruppenzugehörigkeit zu machen, und mich triggert das an, weil ich sowieso Probleme habe mit der Gruppe. Das heißt, jegliche Einladung zu einer Gruppe musste ich brüsk ablehnen und harte Reaktionen bekommen. Also das ist schon jemandem zu sagen, ich mag euch, aber ich mache hier nicht mit, stellt natürlich die ganze Vorhaben in Frage. Ja. Und war jedes Mal eine richtig harte Überwindung. Ich wusste, ey, das triggert mich so an. Ich bin auch so ein Kontrolli. Wenn ich jetzt in einer Gruppe, ich will die Leute auch wirklich kennenlernen, bevor ich dann in dieser Crew bin. Ja, okay. Und das konnte ich nicht. Aber ich habe.
Aber wann, was war das bei dir, wenn ich fragen darf?
Das war jetzt in Polen war das ein Envelope, also ein Briefumschlag mit Edik, Mazak, Matthias. Das war, die kannte ich schon, ne? Also ich mochte die auch, aber in diese Gruppe, wo ich ein paar Leute noch nicht richtig kannte, ein paar gut kannte und dann auch, was ist eigentlich der Inhalt dieser Tätowierung? Das war so, naja, weil wir jetzt einfach hier...
Homies.
Ich weiß gar nicht, der Letter, irgendwas, die hat sich auch einen Namen gegeben. Und ich habe festgestellt, oh nee, das, da kam dieses Gruppenthema auf auch. Dieses, ich, das triggert mich an, ich kann das nicht machen.
Ich kann das gut verstehen, ne? Also für mich war es da eigentlich fast umgekehrt. Für mich war es halt so, ich kannte halt ein paar Leute daraus, die ich total mag. Und irgendwie war es dann für mich einfach so, ich habe es nicht ganz so ernst. Also ich nehme es auch nicht ganz so ernst. Ich finde es lustig.
Ja.
Und für mich hat es ausgereicht, es war dann so, hey, komm, der, am besten war dann mal so, Tim Lehigh ist da drin, Freddie Corbin ist da drin, Jason McAfee, und das sind halt alles Leute, die ich halt echt mag. Und dann weißt du, so, ey, komm.
Das ist ein Kompliment. Oh,
nee, und das war dann so, es hat eigentlich so rum angefangen, dass Dan so gemeint hat, hey, habt ihr irgendein Ladending, was ihr Leuten tätowiert, die euch nahe sind?
Bei Erntezeit jetzt. Ja,
und da habe ich gemeint, naja, eigentlich haben wir nur so ein Ding, was alle mal bekommen haben, die im Laden waren. Und das war halt so ein einfach ein paar Buchstaben, die so einfach bedeuten, long live the Shack. Also Shack nennen wir den Laden, das kleine Häuschen halt. Und es war halt wirklich so aus Spaß mit Martin, so am Anfang. Long live the Shack. Weißt du, so, und er hat es dann bekommen, dann hat es Esther bekommen, ich habe es bekommen, ich glaube sogar Sarah hat es noch gar nicht.
Junge, Zeit, die ist schon ziemlich lange da, ne?
Aber vielleicht hat es auch schon,
das ist ein Aufruf, ich hab's vergessen. Dass du ihn jetzt auch bekommst, ne?
Noch schnell. Auf jeden Fall war das halt so eine Sache. Und dann habe ich halt zu denen, ja, wir haben dieses LLTS und eine kleine Kornähre. Und er so, das will ich haben. Das war also nachts irgendwann. Und ich so, okay. Dann habe ich ihnen das tätowiert und er so, and I would invite you to join this Black Dragos of Tattoo. Ich so, ja, okay. Und ich fand es halt so witzig. Und dann war irgendwann so, okay. Und irgendwie, das ist es eigentlich auch für mich. Weißt du, weil jetzt mal ernsthaft, was soll man daran ernst nehmen?
Ja.
Ja.
Weißt du, außer halt, was ich schon ernst nehme, ist mir die Mehrzahl der Mitglieder sympathisch.
Also die Freundschaft oder das,
was dahinter steht, so ist, ja. Dann wäre es für mich auch komisch.
Ja.
Ach, siehst du, schon wieder, Who Needs You, das war auch mal so eine Einladung. Das hatte, glaube ich, Burton, Jakob, also so ein Lettering.
Who needs you?
Who needs you? Und das war auch so, wo ich dachte, oh nee, kann ich nicht mitmachen. So. Wie ist das nochmal auf diese Tribal-Tour zu? Ich habe halt das Video gesehen. Wie ist das, so viele Leute in dem Laden zu haben? Was war da deine Aufgabe? Was war da deine Erfahrung?
Das war totaler Wahnsinn.
Also, oder? Das stelle ich mir.
Also Wahnsinn.
Könnt ihr das kurz nochmal umreißen? Für Leute, die gar nicht wissen, was die Tribal-Tour war? Also, ja.
Soll ich?
Ja, bitte. Ich bitte drum. Ich war nicht dabei.
Es war... Genau, also letztendlich ist es so, es gab ein Tätowier-Fanzine, das hieß Tribal Tattoo Fanzine. Und ich hab das irgendwo mal durch Zufall entdeckt und fand das so cool, weil mich das halt einfach, das hat mir so einen gewissen Geist wieder zurückgebracht, den ich im Tätowieren vermisst habe. Nämlich eben kleinen, handgemachten DIY-Kram aus der Punk-Welt oder sonst was. Und ich habe mir dann einfach mal so ein paar Magazine bestellt. Und das sind halt einfach wirklich so. Ein Typ hat halt diese Magazine gemacht, Patrick Kitzel heißt er. Und der ist halt in Deutschland aufgewachsen, ist aber eigentlich Amerikaner. Und was ich aber nicht mehr weiß, wie bin ich dann mit ihm in Kontakt gekommen? Weil ich habe einfach die Dinger bestellt und fand die cool. Und irgendwann, ach nee, genau, dann hat irgendwann ein Freund aus Portland, Corey Crowley heißt er, der hat zu mir gemeint, ey, mein Freund Patrick macht eine Ausgabe mit seinem Magazin über deutsche Tätowierer. Hast du Bock, da mitzumachen? Und dann habe ich aber gerafft, das ist der von Tribal Tattoo Fans.
Genau.
Und dann habe ich halt sofort Bock gehabt, weil ich mir ja klar Mann. Und dann kam ich halt mit dem in Kontakt. Der hat mich interviewt für das Ding. Dann haben wir uns auf der Aachen Convention getroffen und er hat mir die Magazine gegeben mit dem Interview und so weiter und hat mir dann erzählt, ey, ich habe übrigens, ich mache das Magazin nicht mehr, aber ich habe ein neues Projekt. Ich will eine Tätowiertour machen, weil der hat halt früher für Bands auch aus dem Hardcore-Punk-Bereich viel so Touren veranstaltet, ja. Und hat dann gemeint, ey, ich will viele Tätowierer in einen Bus packen und wie eine Band durch Europa fahren und in verschiedenen Läden zu tätowieren.
Das war vorher noch nicht ansatzweise gab, ja. Oder? Das war,
ich habe es noch nie so in der
Nee. Mhm. Ich fand es total frisch.
Ja, und dann hat er gemeint, hättest du Bock, die zu hosten? Hab ich gemeint, total.
Da ich mein, also, dass die in deinem Laden vorbeikommen dürfen.
Genau.
In eurem.
Mhm. Aber es sind halt 16 Tätowierer.
Ja, ja.
Genau, mhm. Es sind 16
Sicher Tätowierer. Sicher, kann das aufnehmen.
Und so war das halt auch. Da habe ich gemeint, ey Patrick, ich habe super Bock. Und ich fühle mich auch echt geehrt, weil da waren Tätowierer dabei, die für mich so voll die Tätowierer hätten. Wie jetzt Tim Lear, halt, ja. Eric Snodgrass,
Freddie Corbin.
Gut, einige kann ich auch nicht, andere kann ich vom Hören sagen. Oder auch Scott Sterling, der Maschinen gebaut hat, schon mit Ed Hardy und Mike Malone. Das war auf mich so, klar, habe ich Bock darauf. Hab ich gemeint, du weißt aber nicht, wie klein mein Laden ist. Und da hat er so gemeint, naja, jetzt stell dich mal nicht so an, das sind alles auch Typen, die so eine Punk-Szenen und sonstige Vergangenheit haben. Das kriegen wir schnell. Da habe ich gemeint, ey, 16 Typen für 4 Arbeitsplätze. Und er so, ey Mann, was ist denn? Und der hat einfach gemeint, stell dich nicht so an.
Das ist gut.
Und ich fand das geil. Ich habe es ihm nochmal gesagt. Ich meine, ey, ich hab immer noch Bock, als wir E-Mails geschrieben haben. Aber ich will es euch auch echt nicht versauen, weil was sage ich denn dann zu 11 Leuten, wenn alle gleichzeitig arbeiten?
Ja.
Und das Verrückte war aber dann, wir haben es echt irgendwie hingekriegt. Der Friseurladen, der bei uns vorne an der Straßenecke ist, die mögen uns.
Ach, das.
Und ich habe dann zu denen gesagt, hey, könnt ihr uns für den Tag einen Raum geben?
Ja.
Und die dann so, weil das sind halt auch zwei, so ein Paar, ein verheiratetes Paar, die den Laden haben, die so, ich schon, aber mein Mann will nicht. Und dann hat die irgendwann gemeint, hey, ich habe jetzt einfach das durchgesetzt, ihr bekommt den Raum, fertig aus.
Und das war nicht am Sonntag, sondern die haben halt Einnahmeverlust oder was?
Nee, das war, glaube ich, am Montag, die hätten da eh nichts
wirklich. Ah, perfekt.
Ich halt zu auf Tresor.
Ja, ich glaube, die hatten eh zu und die waren dann so, dann muss ich da sein. Da ja, habe ich nicht so einen Bock.
Klar.
Und da habe ich mir, die so, nee, also meinen Laden lasse ich nicht alleine mit irgendwelchen Leuten. Aber dann hat sie es einfach für uns, hat sie es gemacht. Und das war cool. Und dann war es halt so, dann hatten wir da noch einen Raum mehr. Und am Ende war es halt auch so, dass nicht 16 Leute alle gleichzeitig tätowieren. Aber es war totaler Wahnsinn. Also wirklich so, wir haben noch ein paar Stationen mehr dort irgendwie reingestellt.
Wie viele Arbeitsplätze waren denn bei euch im Laden?
Ich glaube, es haben dann schon so Leute so gleichzeitig so zu 8 oder zu 9 tätowiert. Aber halt so wirklich in so Mini-Convention-mäßig so, ja, und so, also wirklich.
Wo kamen die Kunden her? Die wurden...
Na gut, die haben wirklich das so, Patrick hat das organisiert, der die Tour organisiert hat, und der hat wirklich über seine Promotion haben die Leute die Kunden angeschrieben, das waren auch eigentlich alles Tätowierer.
Also ihr als Läden habt nicht jetzt gesagt, die kommen, nein, die werden Guestspot.
Also doch.
Der kommt, ihr könnt was.
Doch, haben wir auch.
Okay.
Und es kamen auch dadurch ein paar. Aber vor allem haben Leute das irgendwie mitgekriegt, wer da kommt. Also es war dann auch, Jakob hat sich tätowieren lassen,
ja, Sarah Video
und sonstige Sachen. Weil für Kunden sagt das da nichts.
Christoph, was war dein letztes Augenzu- und Durcherlebnis?
Also, ich habe im Oktober Freunde besucht in New York. Und zu meinem großen Erstaunen haben die mir einen Job angeboten in New York. Also einen permanenten. Bei East River. Und für mich war halt das Augen zum Durchding, dass ich wirklich halt eine Nacht drüber geschlafen habe. Ey, was mache ich mit dieser Info? Ja, ich habe erst überlegt, okay, mache ich da jetzt lange rum oder irgendwas? Und ich habe halt aber ziemlich schnell Augen zum Durchmesser gemerkt, ey, ich habe darauf Bock. Und das heißt halt auch, dass ich dann mich innerhalb von 24 Stunden drum gekümmert habe, diesen Visumprozess anzuleiern mit einem Anwalt und sonstige Sachen. Und auch schon innerhalb dieser 24 Stunden das wirklich entschieden habe. Und wirklich gesagt habe, okay, ich mache das.
Also du machst es wirklich?
Ich mache das wirklich.
Du gehst weg?
Teilweise.
Okay.
Teilweise, weil das ist letztendlich, wenn das jetzt alles klappt, überhaupt auf 3 Jahre begrenzt.
Okay.
Und ich werde aber auch hier nicht alle Zelte abbrechen oder sonst was, sondern ich werde nur mehr dort sein.
Mhm.
Das heißt also, ich würde dann in New York regelmäßig tätowieren und ich werde aber auch hier weiter tätowieren. Also ich muss dann noch gucken, was für ein Rhythmus, aber im Moment denke ich, alle 2-3 Monate für einen Monat herzukommen.
Okay.
Und dann hier wirklich meine Sachen weiterzumachen und dann wieder da zu sein.
Was hat dir in dem Entscheidungsprozess, also was waren da so die Faktoren? Wovor hat man Angst? Was geht einem durch den Kopf?
Durchmäßig. Mir ging nicht viel durch den Kopf. Für mich war das Verrückte, ich wollte das gar nicht. Also für mich war das, ich war schon 3-4 Mal in New York, so als Tourist und habe halt nie mit dem Gedanken gespielt, dort leben zu wollen oder sonst was.
Ja.
Und ich habe halt dieses Mal mit dem Gedanken gespielt, weil ich irgendwie so mich so wohl gefühlt habe. Und dann wurde ich halt das gefragt. Dann kam das auf mich zu und das hat mich irgendwie deswegen dafür aufgemacht.
Mhm.
Und ich hatte das gar nicht vor. Also ich weiß, bei der Sarah hat es ja vor. Und die hat ja diesen ganzen Prozess gemacht. Und ich hatte gar nicht vor, das auch zu machen.
Mhm.
Und ich war auch gar nicht neidisch oder sonst was, sondern ich habe mir gedacht, naja, wenn sie meint, wenn das jetzt ihr Weg ist, meiner ist es nicht. Mhm. So habe ich mir das gedacht. Und dann hat sich das durch dieses Gefühl, bei einem guten Freund zu wohnen und dann noch dieses Angebot zu bekommen mit der Arbeit, hat sich für mich komplett gewandelt. Und
krass.
Ja.
Macht dir das Angst?
Ab und zu.
Mhm.
Also wirklich ab und zu. Also ich habe also alle paar Tage denke ich mal, ach du Scheiße, was habe ich da angelernt?
Ja.
Also wirklich. Und andererseits denke ich mir so, was soll sein? Wenn das alles nicht stimmt, dann es zwingt mich ja niemand. Ich bin ja jetzt nicht dann da 3 Jahre dort gefangen.
Ja, ja, genau.
Ich kann ja auch einfach, wenn mir das nach 6 Monaten nicht passt, sagen, ich komme nicht mehr.
Mhm.
Ist ja sozusagen, ja, das Einzige, was nur für mich krass ist, ist, dass ich das angeleiert habe und dass ich das für mich auch überraschend fand.
Ja.
Und ich bin gespannt. Ich probiere es einfach aus.
Voll gut.
Ein sattes Erlebnis. Also wirklich dann so innerhalb, also für mich innerhalb kurzer Zeit zu sagen, okay, ich ernsthaft gehe ich mal aus meiner Struktur raus und längerfristig so eine Entscheidung zu treffen.
Bist du, gehört dir Erntezeit?
Ja.
Oder macht ihr das zusammen alle?
Nee, mir, also es ist wirklich so, ich hab's alleine aufgemacht sozusagen, habe dann Martin gefragt, ob er Lust hat, da zu arbeiten, der jetzt auch schon nicht mehr dabei ist.
Mhm.
Also Martin Müller, wir haben das am Anfang zu zweit gemacht, aber ich habe den Laden alleine eröffnet sozusagen.
Ja.
Ich habe dann wirklich nur gesagt, ey, für dich gibt's hier einen Platz.
Mhm.
Hast du Bock? Ja.
Was würdest du jemandem sagen, der einen Laden eröffnen will in Berlin?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal, aus einem egoistischen Standpunkt würde ich sagen, lass es sein.
Ja.
Geh woanders hin, verschwinde hier.
Ja.
Die Tür ist zu.
Die hätte eigentlich jetzt kommen.
Aber genau. Aber ansonsten, also weißt du, was ich finde? Also da habe ich auch mit einem Freund, der ein relativ junger Tätowierer ist, aus Antwerpen, Levi Netto.
Mhm.
Der ist halt so lustig. Der ist erst 29, glaube ich, der Typ. Oder 28 oder so, tätowiert seit 5-6 Jahren und hat aber so total diese Oldschool-Mentalität eigentlich. Und der hat dann zu mir gemeint, hey, tätowier doch einfach erst mal 12 oder 15 Jahre, bis du auf die Idee kommst, einen Laden zu eröffnen. Das ist so sein Mensch und der arbeitet auch für jemand anders und macht echt sehr saubere, sehr solide Tätowierungen. Ne? Und ich finde das halt voll die gute Einstellung.
Mhm.
Und vor allem, wenn das ein Typ sagt, wenn jetzt nicht ein Typ mit 50 oder was weiß ich, oder von mir aus auch mit Anfang 40 das sagt, der 20 Jahre tätowiert, sondern der tätowiert 5-6 Jahre und sagt, tätowier doch einfach mal 15 Jahre, Mann.
Mhm.
Was willst du denn mit deinem eigenen Laden so schnell? Und ich finde das auf eine Art halt auch gut.
Mhm.
Klar gilt das jetzt nicht für jeden und klar können das auch Leute anders machen. Aber ich finde halt auch gerade in Berlin habe ich dann auch noch meinen Bauch halt eine wirkliche solide Basis und kann nicht nur, weil man denkt, man hat irgendwelche Follower, ich habe den Eindruck, dann geht es wirklich oft schief halt.
Ja.
Deswegen ist halt, man muss hier verwurzelt irgendwie sein oder irgendwie hier angekommen sein und dann kann auch vielleicht eine eigene Laden gut sein.
Mhm. Sebastian?
Ich bin vollkommen befriedigt. Ich wusste, dass es ein super angenehmes, interessantes Gespräch ist. Es war vollkommen klar, ich habe schon gespürt. Die Erwartungen wurden sogar übertroffen.
Das danke, ich Christoph. Aber ich muss echt sagen, ich freue mich total, dass ihr mich gefragt habt.
Schön.
Und kann das auch nur zurückgeben. Also ich
danke, dass du trotzdem gekommen bist.
Ja, vielen Dank.
Super gerne.
Es war sehr schön. Und für alle, die jetzt zugehört haben, stehen alle Infos im Text und am Post bei Instagram und so weiter. Und das war Christoph Aribert von Erntezeit.